PPR Superflex Tight End Premium. Odell Beckham Jr. oder Michael Carter?
Michael Carter.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir? Alles klar?
Ja moin, ja, so langsam wird alles. Der Umzug, ja, ist, ich hab's dir gerade schon erzählt, ja, schreitet voran, kann man sagen, also beziehungsweise das Einrichten. Morgen kommt das neue Sofa. Ja, es wird. Und wie sieht's bei dir so aus?
Ja. Soweit auch okay. Ich habe mittlerweile den Schock verdaut, dass wir gegen die roten Amateure nicht gewonnen haben am Samstag. Jetzt müssen wir halt Ingolstadt irgendwie schauen, dass wir schlagen, um in die Relegation zu kommen. Sascha Mölders hat es ja schon im Interview danach treffend zusammengefasst. Wir hauen jetzt einfach Ingolstadt weg, gewinnen dann zweimal in der Relegation und spielen zweite Liga. Und ja, König von Giesing einfach, der Mann. Ich feiere ihn sehr. Ich habe danach auf Twitter mal gesehen, du bekommst Mölders aus Essen, aber Essen nicht aus Mölders. Und fand ich ganz geil.
Ja, ja, der ist
der Realer-Moment mal wieder.
Der ist schon sympathisch. Würde ich auch, so einen Typen würde ich auch ganz gerne mal wieder bei uns sehen. Also, ja, das ist, ja, vielleicht spielen wir dann ja nächstes Jahr beide in der zweiten Liga, also unsere Teams.
Alter, ihr habt das Thomas Schaaf geholt. Der reißt jetzt schon rum am 34. Spieltag, Alter.
Nee, der stand bestimmt noch irgendwo im Wandschrank oder sowas. Das ist wie, wenn du irgendwie, keine Ahnung, bei irgendeinem Verwandten das alte Haus ausräumst und dann findest du noch was im Schrank. So war das da bestimmt auch. Haben sie gesagt, jetzt müssen wir mal wieder einen Trainer raussuchen. Oh, den haben wir noch. Komm, der geht nochmal ein Spiel. Ja, mal gucken, ob das den gewünschten Effekt bringt.
Ja, Logo. Taugt schon noch. Ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall. Es geht nur noch Relegation, oder? Oder geht auch noch direkter Klassenerhalt sogar?
Nee, geht. Geht noch alles. Also,
geht, okay.
Kein Problem.
Alles klar.
Kommt ein bisschen auf Bielefeld und Köln an.
Ah, ihr seid jetzt 16.
Genau.
So ist es, glaube ich, gell?
Genau, richtig, genau. Bielefeld 15. und Köln 17.
Gut, aber dann lass uns mal zum Thema Fantasy kommen. Für heute haben wir uns das Thema Contender rausgesucht. Bevor wir da dazu richtig einsteigen, starten wir wie immer mit unserer Rubrik den Hörertrade. Und der erste, den wir da diese Woche im Gepäck haben, war einer, da war ich sogar in der Liga, spiele ich mit, habe ich mitbekommen, und da der Kollege gefragt, was ich denn davon halte, und ich soll das doch gerne im Podcast machen. Dabo ist hier von 1,05 runtergetradet auf 1,07 und hat dafür Zach Moss bekommen. Die Liga-Einstellungen ganz kurz: Das wird eine Superflex-Liga ab 2022, dementsprechend kann man sagen, der Rookie-Draft ist genauso abgelaufen, als wäre es eine Superflex-Liga. Hat einen kleinen IDP-Anteil dabei, relativ wenig Starter, das eigentlich immer so ein bisschen als Hintergrund. Und ja, dann Phil, sag doch mal du, was du von dem Trade hältst, wie er das gemacht hat.
Ja, also der Unterschied zwischen 1,5 und 1,7 ist jetzt nicht so groß, und wenn man dann sagt, mir ist es egal, wen ich dann nehme in dem Tier, dann kann man diesen Trade so machen. Zach Moss ist sicherlich, ja, ist ein Shot wert, kann man schon sagen. Also ich finde ihn völlig in Ordnung, ich finde ihn fair, kann man so machen.
Ich sehe das im Prinzip genauso, ich muss ihn im Nachhinein etwas kritisieren, aus einem Grund, und zwar hat er sich danach fürchterlich aufgeregt, dass er halt jetzt ETN hat statt Harris, und er findet den Deal selber scheiße. Und ja, muss ich halt sagen, im Nachhinein, ich verstehe das halt nicht, warum man das macht, wenn man eigentlich gern Harris hätte.
Ja, gut.
Weil das war eigentlich von vornherein dann klar, was passieren wird. Aber hier auch nochmal, ist völlig in Ordnung der Deal. Und ja, Dabo, ich weiß, du hast Etienne, ich mag ihn gern, jetzt gib ihn mir endlich. Du kriegst auch Trey Sermon und noch was dazu. Na dann. Genau, das dazu. Aber lass uns zum nächsten kommen, an dem bin ich nicht beteiligt in irgendeiner Art und Weise. Hier wurde getauscht und zwar einmal abgegeben Tony Pollard und der 2021 201 und erhalten wurde Sam Darnold. Ja, glaube, muss ich nicht mehr dazu sagen oder einleiten. Dein Urteil?
Ja, das ist im Prinzip ja genau der Trade, den ich bei dem Darnold-Trade vorausgesagt habe. Ich habe gesagt, man kann Late First für Darnold bekommen und dann soll man ihn auch verkaufen. Es ist jetzt der 2-1, der aber, haben wir ja schon öfter gesagt, ungefähr also dem Wert eines Late First entspricht. Dazu bekommt man noch Tony Pollard, der ein High-End-Handcuff mit Sicherheit ist. Ich weiß nicht, ob er einen alleinigen Wert hat, aber letztes Jahr hatte er den durchaus mal. Dementsprechend, wie gesagt, finde ich völlig in Ordnung, wenn ich auf einen Quarterback verzichten kann, das war hier der Fall, soweit ich das weiß, dann ist das ein guter Deal und dann kann man den auch so machen. Genau.
Ja, ich finde es mega. Also Tony Pollard, für mich wirklich einer der absoluten, vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob der beste Handcuff in der Liga oder der attraktivste Handcuff in der Liga aus Fantasy-Sicht, finde ich hammermäßig. Und der allein wäre mir persönlich auch einen Second-Rounder, wenn auch jetzt nicht unbedingt einen frühen, aber einen späteren Second-Rounder wert. Und dann hast du hier meiner Meinung nach zwei Seconds bekommen und einen davon sehr, sehr früh. Kannst da jetzt nochmal einen schönen Wide Receiver ranholen. Also super Deal. Pollard hat so krasse Upside, meiner Meinung nach. Der kann, sollte Sieg ausfallen, einfach ein High-End RB2 sein oder sogar noch ein bisschen mehr. Super. Klasse Deal. Gut, ja, genau. Dann hier haben wir einmal noch eine Frage dazu bekommen vom Hörer, der den Deal gemacht hat, unabhängig davon, was soll man denn an 1-0-3 machen? In einer Superflex-Liga dieses Jahr eher den Quarterback nehmen, weil der Value da ist, oder einen Top-Running-Back, weil er eben in den Contender-Status kommen will oder den zementieren will und damit halt den weiter forcieren will. Und ich glaube, wir haben das zwar in anderen Folgen schon mal gemacht, aber wir können das ja hier einfach nochmal mit aufnehmen und einmal erläutern. Und ja, was sagst du dazu?
Ja, genau, also der Hörer hat mich gefragt, witzigerweise ist es eine Liga von uns dreien, also mit dir, ihm und mir. Und genau, dann hat er mich gefragt und ja, du dominierst ja in dem Fall den Rookie-Draft und hast auch keinen Bock hochzutraden. Jedenfalls war das so seine Aussage. Dementsprechend wird er den Pick eben nicht los, um runterzutraden, um dann einen Running Back zu nehmen. Und dann war eben seine Frage, was macht er jetzt? Und also wenn ich in der Situation wäre und eben gegebenenfalls diesen Übergang plane, dann würde ich an der Stelle entweder den Quarterback nehmen, das heißt Lance oder Fields, und den dann weiter traden im Nachgang. Ne? Das heißt also zu gucken, wen bekomme ich dafür? Ne? Such mir oder frag vielleicht im Vorhinein schon mal, ne? Hör mich mal um, was geht da eigentlich? Ne? Ich kann ja auch vorher planen, wenn ich dann keinen kriege und sage, okay, ich will aber den Running Back haben, dann kann ich ihn immer noch nehmen. Ob das value-technisch dann so eine gute Entscheidung ist oder nicht, muss man sehen. Aber warum nicht? Ne? Also ich würd halt den Quarterback nehmen und ihn dann weiter traden oder gucken. Also ich hab in der Liga noch Dobbins anzubieten. Also wenn jemand verhandeln will, ich bin da bereit.
Du hast da einiges anzubieten in der Liga. Da gibt es auch noch Kamara, der da rumfliegt und Hopkins. Nee, Hopkins nicht mehr, aber genug andere gute Spieler. Von dem her, daran soll es nicht scheitern. Und muss sagen, ich habe das gar nicht so aktiv wahrgenommen, dass der gute Sven hier Interesse hätte, zwei Spots runter zu traden. Ich werde ihn nach der Folge gleich, also nach der Aufnahme direkt mal kontaktieren. Aber ich schätze mal, dass ich wahrscheinlich einfach keinen Bock hatte, 1,05 und 1,06 zu zahlen. Und dann sagt er, ja gut, dann so geil bin ich dann auch nicht auf den Quarterback. Aber vielleicht kriegt man ja noch einen Deal hin. Mal sehen. Weil das wäre natürlich an sich in dem Fall, muss man jetzt mal von außen betrachtet sagen, eigentlich ein klarer Win-Win, eine Win-Win-Situation. Ich habe an sich kein großes Interesse an 105 Harris zu nehmen, müsste es aber auf jeden Fall machen und könnte hier vielleicht, so könnte für beide Seiten ein gutes Ding rauskommen. Ich nehme den Spieler, den ich eigentlich lieber will, gebe dafür noch ein bisschen Value oder ein bisschen irgendeinen Pick noch mit ab. Hab eh so viele, von dem her ist das okay. Und ja, mal sehen, vielleicht geht da ja noch was. Dann, nächster Deal. Dynasty, das ist jetzt ein eine One-QB-Liga, Half-PPR und IDP mit Tackle-Heavy-Einstellungen oder Scoring-Einstellungen. Und hier wurde, hier wurde getradet Antonio Gibson, ein 2022 Third und ein 2022 Fifth Rounder. Und auf der anderen Seite bezahlt wurde für das Paket CJ Mosley, der 21-105, der 22 First Rounder, ein 22 Sixth Rounder und ein 21-404. Sleeper rankt die Picks auch immer echt in einer eigenartigen Reihenfolge, aber unabhängig davon sehen wir jetzt hier, größerer Deal, würde ich sagen. Was ist denn deine Meinung zu dem und findest du, also erstmal die Frage, ich weiß ja gar nicht von welchem, wer auf welcher Seite hier jetzt unser Hörer ist, kannst du ja nochmal ein bisschen was dazu sagen, wie sein Roster aussieht und was du von dem Deal hältst.
Genau, also du hast ja schon gesagt, One-QB-Liga, unser Hörer ist hier ganz klar eigentlich im Contender-Status, die Offensivpositionen, sie haben also acht Starter, ein Quarterback, zwei Running Backs, zwei Receiver, ein Tight End, eine Flex. Und er hat unter anderem auf QB Mahomes, dann Dobbins, Jacobs auf Running Back, Michael Thomas und DJ Moore auf Receiver, George Kittle auf Tight End und auf der Flex hat er aktuell Woods. Auf der Bank nennenswert wären dann zum Beispiel noch James Conner, DeSean Jackson, Brandon Cooks, genau, also so in die Richtung. Ja, IDP-technisch, da werden nur 6 Leute gestartet. Das heißt im Prinzip, man kann sie eigentlich streamen. Ne? Wenn nur,
fast schon,
also,
ja.
Das war jetzt auch eine, genau, also, glaub, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass es eine 12er-Liga war. Ja, genau. Genau, also da braucht man eigentlich keine, oder die haben nicht einen besonders hohen Wert, muss man einfach so sagen, bei so wenig Startern. Genau. Dementsprechend, dann war es hier eben so, er wollte seine Running Back Position verstärken und wir reden ja später nochmal drüber, was man so als Contender macht. Dementsprechend finde ich den Deal an sich zwar teuer für Gibson, aber wenn man jetzt mal die späteren Picks rausnimmt, die eigentlich einen geringeren Wert hat, dann hat man eben Gibson plus einen 22 Drittrunden-Pick gegen Mosley, der, wie wir gesagt haben, jetzt nicht den allergrößten Wert hat, an sich sowieso fraglich, wo er jetzt dann nächste Saison spielen wird und ob er die Rolle hat nach, ich glaube, 2 Jahren, die er nicht gespielt hat. Genau, dann hast du halt gegen den 1-5 in 1QB sollte das irgendjemand sein wie Etienne, Pitts oder Chase, würde ich mal sagen, wahrscheinlich, oder Javonte Williams. So, also jetzt auch niemand, der dir sofort weiterhilft. Das ist jetzt nicht der 101, wo du Harris nehmen kannst, der dir jetzt vielleicht, den ich sogar wahrscheinlich über Gibson sehen würde. Genau, und der 22 First, wenn ich mir das Team so angucke, je nachdem, wie die anderen Teams in der Liga aussehen, muss man auch so sagen, dann wird der wohl spät sein. Und im 1QB sind spätere First-Round-Picks eigentlich, ja, katastrophal, ne? Also das ist dann vergleichbar irgendwie mit einem Mid-Late-Second in Superflex vom Wert her. Und dementsprechend also ist der Deal für mich voll okay. Genau, also sehe ich schon, warum man den macht. Finde ich in Ordnung.
Das da stimme ich dir eigentlich bei fast allem zu. An sich, wenn ich jetzt sage, ich nehme den 105, ich würde es auch sagen, Gibson gegen 105 und 22 First, um ein bisschen aus dem aus dem Superflex rauszukommen. Der 105 ist ja quasi der 108 in der Superflex-Liga. So ein bisschen, ich glaube, da ist so eben Chase, Pitts, Javonte, das glaube ich, werden die Spieler sein. Im 1QB kann ich mir fast nicht vorstellen, dass Etienne da geht, nee, aber Ja, wer weiß, vielleicht mag irgendjemand Javonte lieber als ihn. Oder irgendjemand ist ganz verrückt und nimmt halt Lawrence zu früh, aber abgesehen davon, an sich ist es dann Javonte, so der wahrscheinliche Pick, den du da machst. Und ein 22 First, ja, spät. Also ganz ehrlich, da nehme ich all day Antonio Gibson. Und ich feiere den Spieler eh sehr, sehr. Und ich glaube, dass der krasse Upside hat. Der hat an sich die Receiving Skills, die es braucht. Und ich hoffe auch, dass er die jetzt dann etablieren kann bei Washington. Und von dem her, ja, guter Deal. Und dann ab jetzt viel Erfolg und viel Glück, dass die Championship dann damit auch gesichert wird.
Genau. Und wie das funktionieren kann, worauf man achten sollte, da kommen wir jetzt gleich zu.
Und, yes.
Genau. Du hast es vorhin schon kurz angeteasert. Unser heutiges Thema ist How to be a Contender. Habe ich mir als Überschrift gesetzt. Also, ne, wie werde ich eigentlich Contender? Wir sprechen immer viel drüber. Oh, man ist Contender und man ist Rebuilder. So, und wie funktioniert das eigentlich? So, und ich glaube, das ist eigentlich ein wichtiges Thema, weil viele wissen, wie es funktioniert, Value anzuhäufen. Das heißt, Picks oder Spieler für Picks zu traden und dann zu gucken. Mhm. Das Wichtigste ist eigentlich, sein Team vernünftig und solide einzuschätzen. Ist meine Meinung. Wie siehst du das?
Absolut. Das ist, ich denke, dass wir haben gerade vor der Folge noch drüber gesprochen. Es gibt gerade nach Startup-Drafts dieses Phänomen, dass irgendwie jeder in der Liga denkt, er ist Contender und sein Roster etwas überschätzt. Und eine ehrliche Evaluation, wie gut das ist, ist gar nicht so einfach, glaube ich. Und auf der anderen Seite aber eminent wichtig, um sein Team auch richtig auszurichten. Denn du brauchst eine ordentliche Strategie, die dahinter steht und die dein Team immer in die gleiche Richtung unterstützt, damit es auch voll in dieser damit die volle den vollen Wert auch entwickeln kann.
Ja, genau. Also, und die Frage ist auch immer so ein bisschen, ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, nach Startup-Drafts, ja, ich kann auch verstehen, dass dann manche unsicher sind. Für mich ist es eigentlich dann immer wichtig, oder meine Strategie so ein bisschen, um da schon mal so ein bisschen reinzugehen, ist es eigentlich dann zu sagen, okay, mal die Liga durchzugehen, was kann ich eigentlich traden, airtraden, welche Spieler werde ich los, wie kann ich ein bisschen Value gewinnen, ne? Das heißt also erstmal gucken, okay, wie sammle ich jetzt erstmal Value an, gerade nach dem Startup-Draft hast du in der Regel halt ja sehr viele Teams auf einem ähnlichen Niveau, ne? Ist eben dem Draft-Kapital oftmals geschuldet, dass alle da ein ähnliches haben. Genau, und dadurch haben alle erstmal ein relativ gut, wir haben in der Startup-Draft-Folge drüber gesprochen, ne, dass man da sich schon mal den Grundstein legt, aber dann eben auch im Nachgang dann weitermacht, guckt, was kann man vielleicht traden, wenn so wie jetzt vieles hatten, eben die Rookie-Picks mitgepickt wurden im Startup, dann war oder ist jetzt ja auch eben der Rookie-Draft, da kann man natürlich nochmal ordentlich an Value gewinnen. Genau. Und oder auch dann im Nachgang. Und dann zu gucken, okay, wo führt mein Weg mich hin? Wie kann ich das Ganze in Angriff nehmen? Und dann irgendwann, ich würde sagen, vielleicht so, ja, natürlich immer abzuwarten, wie entwickelt sich das Verletzungspech meiner Mannschaft? Vielleicht schon im Training Camp, manchmal hat man es ja, dann passieren da schon die ersten Kreuzbandrisse und man weiß, okay, das könnte wohl ein Jahr werden, in dem ich jetzt nicht um die Playoffs oder um den Titel mitspielen kann. Und genau, dann eben sich zu entscheiden, entweder das eine oder das andere und dann genau zu sagen, ne, wo geht der Weg hin, ne? Und das ist jetzt erstmal so nach dem Startup-Draft, ne? Genau.
Genau, absolut. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, die In-Season, dass diese Evaluation auch immer da sein muss und man manchmal dann auch radikale Entscheidungen treffen muss, die einem wehtun. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr eine Liga gehabt, in der ich mit McCaffrey und Barkley an den Start gegangen bin. In einer Liga, in der du nur drei Running Backs starten kannst, hatte ich dann auch noch, ich glaube, J.K. Dobbins hinten dran oder Jonathan Taylor, genau. also da habe ich wahnsinnig viel erwartet und dachte, ey, mit den Running Backs, da mähe ich eh drüber. Und dann war Barkley, ich glaube, im zweiten Spiel mit dem ACL oder sogar im ersten, also eins von beidem.
Im zweiten oder im dritten.
Komplett.
Im zweiten oder im dritten war
es. Im zweiten oder im dritten. Also er hat bis dahin auf jeden Fall reingeschissen und dann hat er sich auch noch das Kreuzband gerissen. Es war wirklich übel. Und McCaffrey dann auch verletzt. Und ich habe halt über Wochen hinweg immer gedacht, okay, aber sobald McCaffrey halt zurückkommt und sobald meine Rookie-Runningbacks hier dann auch noch performen und ja, dann mache ich so zweite Hälfte des Jahres, mache ich dann die Aufholjagd. Und irgendwie stand ich dann, glaube ich, mal an einem gewissen Punkt stand ich bei 1,5, 1,6, irgendwie so. Und habe halt dann gedacht, Alter, jetzt kommt CMC zurück, ich stehe bei 1,6. Ich glaube, ich schaffe es einfach nicht mehr in die Playoffs. Also auch wenn er jetzt gut performt, ich schaffe das nicht mehr. Vielleicht gewinne ich noch ein paar Spiele und ich bin dann am Ende halt bei vielleicht 6,7, wenn es wirklich geil läuft. Oder ich bin halt bei 5,8. Aber dann habe ich auch noch nicht mal mehr einen frühen Pick. Und dann bin ich voll in der Mitte. Und dann habe ich mich entschieden, halt CMC zu traden für 2 Firsts, 2 Seconds und Brandon Ayuk, was zu dem Zeitpunkt sicher nicht unbedingt das unglaublichste Trade-Angebot war oder jetzt nicht der Überhaul war. Aber gleichzeitig habe ich halt auch noch geschafft, dass mein eigener Pick damit sehr, sehr früh wurde. Und so bin ich dann eigentlich mit einem ganz guten Deal am Ende rausgekommen. Und ich glaube, solche Evaluationen unter dem Jahr sind sowieso immer wichtig. Und da muss man drauf haben, dass man seinen Roster auch gut einschätzt. Und ich habe da eine ganze Menge gelernt darüber, wann man Contender ist. Und es ist definitiv nicht, wenn man 4 gute Running Backs hat. Es geht zu schnell, dass dir die... genau, ja, also es geht zu schnell, dass dir die Top 2, 3 Spieler in deinem Team ausfallen und dann fällt alles in sich zusammen. Also wenn man zu top-heavy da ist, ohne Tiefe, dann glaube ich, ist man nicht reif für einen Contender, um das zurückzubringen zu dem Punkt, wie schätze ich das denn im Moment richtig ein oder wie kann ich das im Moment machen? Und da vielleicht mal die Frage an dich zurück. Du hast auch gesagt, es ist wichtig, dass man sein eigenes Team durchgeht. Was bedeutet denn das am Ende? Wie gehst du das an? Wie schaust du denn dein Team an? Oder wie vergleichst du das mit anderen? Du sagst, da sind alle auf einem ähnlichen Level, aber der eine oder der andere hat vielleicht die größeren Chancen auf die Championship. Was sind für dich die entscheidenden Punkte, die einen Contender ausmachen?
Ja, genau. Also ich gucke mir erstmal ganz wichtig, ich gucke mir als allererstes mal die Settings an, ne? Also wie viele Spieler muss ich eigentlich starten? Ne? Du hast ja gerade gesagt, mit Tiefe. Genau. Und da ist es zum Beispiel natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt 6 Spieler starte oder ob ich jetzt 10 Spieler starte. Ne, also das ist erstmal wichtig, dann gucke ich, was für qualitativ hochwertige Spieler habe ich, so, ne, sagen wir mal ein CMC und keine Ahnung, was für Wide Receiver, was für ein Tight End habe ich, was für Quarterbacks habe ich, jetzt Superflex natürlich, genau, und dann kann man das Ganze, ja, ein bisschen ins Verhältnis setzen, ne? Dann guckt man sich die anderen Roster an in der Liga, dann guckt man mal und wer sind denn so die stärksten Teams? Wer hat da Superstars, ne? Wer hat die Kelseys dieser Welt? Wer hat den Devonta Adams? Wer hat den CMC, ne? Oder die anderen Top 12 Running Backs? Genau, und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Dann gucke ich, gibt es irgendwelche Überteams, ne? Gerade, und das ist meistens nicht in einem Startup der Fall, aber gerade wenn so eine Liga irgendwie 2, 3 Jahre alt ist, dann gibt es die in der Regel. So, und wenn du selbst eigentlich ein ganz, ganz gutes Team hast, aber du hast irgendwie 2 so Monster-Teams, dann ist es natürlich so, musst du dich fragen, wie groß ist wohl die Chance, dass ich den schlage, wenn jetzt alles gut läuft oder alles gesund läuft. Ja. Dann ist in der Regel dann bei solch in der Konstellation der Fall eher unwahrscheinlich, sodass dass man dann wahrscheinlich eher in die Richtung geht, sagt, naja, okay, komm, dann wähle ich vielleicht doch den Weg in den Rebuild.
Ja, absolut. Das ist ein ganz guter Hinweis. Also voll die Liga macht das aus, was du brauchst, um wirklich Contender zu sein. Und deswegen habe ich für mich ein bisschen die Regel festgelegt, ab wann sehe ich mich jetzt wirklich als ernsthafter Contender. Das ist in dem Moment, wo ich sage, ich ich bin eins von den beiden Top-Rostern. Also sobald einer besser ist als ich oder wo ich sage, das hätte ich jetzt lieber, um auf die Championship anzugreifen, dann ist das noch okay. Aber wenn es schon zwei gibt, dann bin ich nicht so überzeugt, dass ich wirklich Contender bin. Und einfach nur, um zu sagen, warum ist mir das wichtig, ab dem Zeitpunkt, wo ich denke, ich bin das, mache ich auch Trades, wo ich das Gefühl habe, dass ich an sich Dynasty Wert verliere. Das heißt, ich bezahle über für einen Spieler, wo ich glaube, dass er mir wirklich richtig Impact geben kann. Dann gebe ich halt meinen nächstjährigen First Rounder ab für einen Spieler, wo ich sage, boah, ich weiß nicht. Also so wirklich ist der jetzt einen First Rounder vielleicht nicht wert. Beispiel, vielleicht jetzt kann man sagen, ein Julio Jones oder ein David Montgomery. Oder also solche Spieler, wo man sagt, die haben noch zwei Jahre vor sich, glaube ich, wo sie ganz gut produzieren können und wo sie meinem Roster nochmal einen richtigen Boost geben können.
Ja, genau. Also ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du. Also Top 2, also ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, so Top 3 bis 4 finde ich eigentlich in Ordnung. Mhm. Wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass man jetzt nicht einen Monster-Roster in der Liga hat, weil dann, bringt dann natürlich vieles aus dem Gleichgewicht, aber genau, ansonsten, wenn da jetzt irgendwie so 3 bis 4 ebenbürtige Teams an der Spitze stehen, dann würde ich es durchaus wagen, weil es ist ja auch immer so, und da muss man auch mal ein bisschen drauf achten, wenn du dein Team in der Nähe siehst, so, dann ist es halt so, genau, da muss man entscheiden, entweder ich verkaufe alles oder ich gehe jetzt vielleicht doch nochmal all in. Und da wieder hinzukommen ist dann, wie gesagt, teilweise auch nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Dementsprechend ist es schon, sollte man vielleicht dann doch diese Chance auf den Titel jetzt wagen, weil, ich sag mal, im schlimmsten Fall passiert es dir dann, dass dein Andrew Luck retired und dein Deshaun Watson irgendwie Masseusin da behandelt, wie man es nicht sollte, und zack, stehst du ohne Quarterback da. Ne? Das muss man halt immer mit einrechnen, dass solche unangekündigten Value-Verluste halt auch durchaus mal über die Zeit kommen können. Dementsprechend sehe ich es durchaus so, dass man manchmal einfach aggressiv sein sollte und auch mal was wagen kann.
Ja, ich würde da gar nicht widersprechen. Ich glaube aber, dass ich vom Prinzip her ein bisschen eine andere Herangehensweise habe. Ich habe eigentlich nie dieses 4-5 beste Roster richtig der Liga. Also entweder ich habe wirklich ein richtig gutes Roster oder ich habe eins, in dem halt viele Assets drin sind, die glaube ich, oder wo ich glaube, dass sie an Wert zulegen, die aber im Moment nicht wirklich produzieren. Also ich befinde mich eigentlich eher im unteren, also in den gehört zu den schlechtesten 4 oder zu den besten 2. Da in der Mitte, das versuche ich halt so gut es geht irgendwie zu meiden. Und das schaffe ich über jüngere Spieler und Draftpicks. Und wenn ich es nicht schaffe, solange keiner mir wirklich richtig gute Spieler gibt für meine jungen Assets, dann zögere ich es halt nochmal raus, dann warte ich halt nochmal ein Jahr und sage, ja gut, also ich habe Zeit, aber ich weiß, dass eure Zeit abläuft irgendwann. Und klar, das ist jetzt das ist schon wirklich sehr theoretisch, aber ich wollte es ein bisschen, um es ein bisschen zu visualisieren oder ein bisschen eine festere Regel mitzugeben, wie gehe ich das am liebsten an? Ja, also wie glaube ich, dass ich am sichersten dahin komme, ohne eben genau diese Situation reinzulaufen, die du sagst. Es muss ja auch gar nicht so ein extremer Value-Verlust sein wie bei den Spielern, aber selbst jetzt nimm einen Alvin Kamara. Wenn du einen Alvin Kamara auf dem Roster hast und du wirst dieses Jahr jetzt, weiß ich nicht, du kommst halt irgendwie mit Ach und Krach ins Halbfinale, nachdem du dich gerade so in die Playoffs gekämpft hast, ja, der Spieler hat halt massiv Wert verloren über diese Saison und dann ist es halt äußerst ungeil, wenn du den dann mitgenommen hast und ihn nicht jetzt dieses Jahr halt verkauft hast.
Ja, gut, das muss man immer in Kauf nehmen. Da kann ich im Prinzip in einer Liga, zum Beispiel, jetzt um mal ein Beispiel zu geben, ein ziemliches Lied von singen. Ich habe ein Roster, das ist Champion geworden im Vorjahr, und da hatte ich halt so Spieler wie Carson, Connor, waren meine Bank-Running Backs, Hopkins, alles Assets, die im Prinzip ja von der letzten Saison auf dieses Jahr ziemlich ordentlich an Wert verloren haben. Aber ich behalte sie da einfach, weil mein Roster weiterhin Championship-Niveau hat und ich CMC noch wieder von der Verletzung zurückbekomme. Dementsprechend behalte ich die und nehme das eben in Kauf, dass dieser Wert verloren geht. Ne? Das ist immer, genau, das ist immer dieses Sell High, wovon man oft hört. Was bringt dir das beste Sell High, wenn du dadurch dein Titelfenster verkaufst? Ne? Das heißt also, wenn dein Team trotzdem gut ist, dann sollte man es halt nicht machen. Ne? Das ist auch ein Punkt, der...
Wenn das Titelfenster ehrlich da ist, stimme ich dir hundertprozentig zu.
Ja, genau.
Es muss halt auch wirklich da
ja,
sein.
Ja, natürlich. Genau, und das ist... Ja, es ist halt ein bisschen ein Thema oder es ist ein Punkt, wie risikofreudig bin ich oder nicht. Ne? Du wirst in der Regel... ja, es klappt manchmal, aber in der Regel wirst du niemals ein alles beherrschendes Team bekommen. Ne, das ist halt, da muss man sich auch drüber im Klaren sein. Ja, es funktioniert und ja, ich habe auch schon Teams gesehen oder gehabt, wo es halt mit großem Abstand das beste Team der Liga war. Aber ja, wie gesagt, wir reden ja halt immer noch über Football, wo Verletzungen halt immer passieren und die können halt irgendwie jedes Roster, sei es noch so gut, zum Entgleisen bringen.
Absolut, ja. Aber dann vielleicht einmal ein bisschen weiter gesponnen, wenn wir jetzt sagen, das ist ja jetzt einmal ein bisschen, wo wir hier ein bisschen auseinandergehen, wann sehen wir uns im Contender oder was machen wir dann, wenn wir es halt vielleicht so gerade so nicht sind oder da, wo wir auseinandergehen. Wie findest du ein Contender-Roster jetzt mal so von den Positionen her aus. Also wie behandelst du Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End? In welcher Form behandelst du das denn unterschiedlich?
Genau, also beim Contender-Roster sind mir in der Superflex-Liga und am besten noch Tight End Premium sind mir folgende Positionen eigentlich am wichtigsten. Das sind zum einen die Running Backs. Die Running Backs bringen uns eine hohe Punktzahl. Die Top Running Backs, da reden wir dann von Top 10, die Workhorses, davon will ich dann so viele wie möglich haben. Aber mindestens mal 2, besser 3. Ja. Ne, so, das ist so Minimum eigentlich. Also ich sag mal, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Derrick Henry und einen Alvin Kamara hast. Als Beispiel ja. So die beiden. Und dann brauche ich halt aber auch noch dazu eigentlich mindestens nochmal 2 beziehungsweise 3, die ich auch reinwerfen kann. Ne, wie gesagt, immer auch davon abhängig, wie viel ich starte. Ne, das heißt, dann ich habe hier mal so ein Beispiel-Roster aufgeschrieben. Ne, wie gesagt, Henry und Kamara. Dazu hätte ich dann halt ganz gerne noch einen Carson, der irgendwo wahrscheinlich ein High-End Running Back 2 produktionsmäßig ist, mit Upside auf mehr. Und ein Mike Davis und dann vielleicht noch irgendwie so ein James Conner oder sowas, den ich zumindest flexen kann, ne? Oder der mir mal über eine Bye-Week hilft. So, das wäre für mich so ein Running Back. Ich sag mal, das klingt ein bisschen ekelig. Ich wollte jetzt hier nicht einfach die Top-Running Backs aufschreiben. Das wäre natürlich einfach gewesen, ne? Aber einfach, dass man nochmal ein Gefühl dafür bekommt, was muss ein Running Back leisten und was... Man kann sie halt auch zu einem vernünftigen Preis kaufen. Ne? Also so ein Carson, Davis, Connor, die kriege ich halt schon relativ günstig. Danach, das Zweitwichtigste wäre für mich, oder beziehungsweise, ja, was heißt das Zweitwichtigste? Das ist eigentlich die entscheidende Kirsche auf der Torte, kann man besser sagen. Und zwar, das ist der Elite-Tight End. So, ich will... Wenn ich und daran sollte man eigentlich in der Liga auch schon die Contender erkennen, wenn der restliche Rosterbild passt, ne, und nicht, das ist irgendwie so der einzige Lichtblick, aber Kelce, Waller oder Kittle haben einen aus den dreien, um ein Championship Roster zu bauen. So, mit diesen beiden Positionen, was ich jetzt gerade gesagt habe, baust du halt schon gegenüber den meisten Rostern ein Punkte-Advantage auf irgendwo von, keine Ahnung, vielleicht 20 Punkten oder sowas. Und das ist halt dann schon entscheidend. Dann dazu will ich dann halt mindestens 3 solide Quarterbacks. Also das muss jetzt gar nicht mal irgendwie die Elite sein, sondern es reicht eigentlich, solide Spieler wie Tannehill, Stafford, Tom Brady, sowas zu haben. Und ich sag mal, auf Receiver will ich dann halt noch ein paar, ja, Spieler, die mich nicht umbringen. Aber ich sag mal, zum Beispiel, gutes Beispiel ist natürlich hier immer Julio, ne? Dann vielleicht ein Robert Woods, ja, der immer irgendwo in der High-End Wide Receiver 2, Low-End 1 Diskussion rumspielt, aber auch nicht teuer ist. Keine Ahnung, dann vielleicht noch ein Brandon Cooks oder ein Jarvis Landry, solche, die so, durchaus solide sind, mir ihre Punkte bringen, aber die vielleicht auch nicht so teuer sind. Ne? Und das wär für, genau, mich halt so ein Roster, was eben jetzt vom Ganzen her bezahlbar wäre, wo ich jetzt durchaus noch, wenn ich da meine jungen Assets für wegtrade als Beispiel, auch durchaus noch Kapital bekomme und vielleicht im nächsten Jahr trotzdem 2, 3 First-Rounder habe, womit ich dann wieder meine Lücken stopfen kann.
Mhm.
Oder mir unterm Jahr noch jemanden holen kann, wenn irgendjemand ausfällt, ne?
Genau. Absolut. Das ist, ich glaube, das ist ja jetzt so ein bisschen, wenn ich hier auf meine Notizen schaue, weit gehen wir da nicht auseinander. Gerade bei den Running Backs vielleicht noch am ehesten, da habe ich gesagt, hier, also an sich vielleicht erstmal, wie komme ich zu einem Contender-Status? Bei mir ist es meistens darüber, dass ich erstmal halt irgendwie halt, ja, viele Picks generiere und so weiter und dann die irgendwie versuche halt in andere Assets zu verwandeln, die werden dann mehr wert und die verkaufe ich dann. Und was ich probiere, ist dann irgendwie teure Quarterbacks zu kriegen, erstmal, also wenn ich noch kein Contender bin, teure Quarterbacks und die dann wiederum, die kann man eigentlich immer ganz geil verkaufen. Gerade in Superflex-Ligen, wenn ich so einen Murray, Mahomes, Allen, Lamar oder so weiter habe, aus denen kann ich gut Runningbacks machen und aus denen kann ich sogar noch gut junge Runningbacks machen. Weil das ist das, was mir noch wichtig ist. Ich will eigentlich, dass mein Championship-Team sogar noch, also oder mein Contending-Team sogar noch von jungen Runningbacks getragen wird. Heißt, idealerweise, klar, man kann es sich nicht mal ganz aussuchen, aber idealerweise unter 25 oder bis maximal 25, sagen wir es mal lieber so. Denn der Wert von Running Backs, sobald die dann halt mal 26, 27 sind, geht halt brutal in den Keller, dass ich sie nicht mehr verkaufen kann. Und hier ist halt so ein bisschen mein Ansatz, wenn ich mal zum Contender geschafft habe, ich will halt auch wirklich eine richtige Dynasty aufbauen. Ich will, dass das über Jahre hinweg ein Contender bleibt. Und wenn ich jetzt einen Cam Akers habe zum Beispiel oder einen nimm denn jetzt auch einen Najee Harris oder Jonathan Taylor, genau. Das sind Spieler, DeAndre Swift, die glaube ich alle, die haben alle das Upside auch wirklich für Top 10 Running Back Seasons und die haben das aber auch noch für 3 oder 4 Jahre. Und das ist was, den kann ich dann auch in 2 Jahren, in 3 Jahren noch richtig gut verkaufen und kann mir wieder den nächsten holen, damit es so ein bisschen eine immer wieder sich fütternde Geschichte wird. Und das bringt mich dann dazu, bei den Quarterbacks mache ich es ähnlich dann wie du. Ich versuche irgendwie entweder solide Quarterback zu QB2s zu bekommen, die überhaupt keinen Hype haben. Das wäre so Kirk Cousins ein Beispiel. Das ist jemand, der ganz solide Zahlen auflegt, aber den mag halt keiner, weil er in Real Football nicht der beste Quarterback ist und ist deswegen ein bisschen undervalued. Oder eben Tom Brady, so die Spieler mit Age-Discount, die hole ich mir dann rein, die spielen für mich und das läuft eigentlich dann ganz gut. Da verliert man nicht viele Punkte auf die anderen. Und Tight End ist tatsächlich, glaube ich, die definitiv unterschätzte Position im Fantasy Football, gerade wenn man dann Contender sein will. Und in Tight End Premium sind die Leute dann schon ein bisschen drauf gekommen, dass das echt viel bringt. Aber selbst wenn es nicht Tight End Premium ist, wenn du Kelce Waller hattest letztes Jahr, die haben dir einfach wirklich, die haben dich so nah in Richtung Championship gebracht, dass, wie du gesagt hast, wenn der Rest nicht komplett scheiße ist, dann es war ja fast eine Kunst, mit Kelce nicht ins Finale zu kommen. Also das ist definitiv nicht adäquat in den Preisen für die mit drin. Und die Wide Receiver, ja, da sei ja auch günstige Veteranen. Adam Thielen wäre da dieses Jahr jetzt auch wieder so ein Kandidat. Ja. Oder ansonsten einfach ganz solide so PPR-Spieler, die auch günstig sind, die auch solide ihre Punkte holen und idealerweise dann sogar von Woche zu Woche nicht die größte Varianz haben. Tyler Boyd könnte man da auch zum Beispiel nennen, mal reinwerfen. Die machen dir nichts kaputt. Und auf der anderen Seite gewinnen die dir sicher auch keine Championship, wie es jetzt Davante Adams gemacht hat. Aber ja, das reicht völlig. Wenn du auf Running Back deine Ressourcen voll allokiert hast, die du dann irgendwie mal aufgebaut hast, dann kannst du echt, dann kannst, glaube ich, gut über jede Liga auch drüber mähen, weil du da auch dann den Markt beherrschst. Das ist eine schöne, schöne Situation, in der du dich dann befindest.
Ja, genau. Dann noch einen kleinen Tipp so, genau, wir haben jetzt viel über Starting Lineup gesprochen und sowas und dann eben zur Tiefe, da würde ich halt immer so ein bisschen dazu tendieren, eben, ja, deinen dritten und gegebenenfalls noch einen vierten Quarterback, je nachdem, ne, wie gut es gerade um ein Team bestellt ja. ist, beziehungsweise da vielleicht noch ein Backup vielleicht sogar von einem deiner Quarterbacks, also einer, der auch was taugt. Ne, letztes Jahr Dak, da hat man dann gesehen, wer Dalton hatte, der hat sich dann gefreut. Genau, also wenn du so ein High-End-Backup beim Quarterback hast, den kannst du dann durchaus auch mal auf der Bank sitzen haben. Und genau, und dann zu gucken, okay, ich hole mir auf jeder Position vielleicht zwei gute Backups noch, die ich auf der Bank habe, sowas wie du gesagt hast, zum Beispiel ein Tyler Boyd ist für mich eigentlich auch ein perfektes Bankstück so für Bye-Weeks und sowas, der macht dir halt wie gesagt nichts kaputt. Oder, keine Ahnung, ein James White oder sowas auch oftmals, ne? Das sind so Leute, die kriegst du echt für ein Apfel und ein Ei, aber die können echt wertvoll sein.
Corey Davis,
gut, ich weiß nicht, aber jetzt mittlerweile etwas teurer ist, obwohl man bekommt ihn im Startup trotzdem noch relativ günstig, glaube ich. Genau, und solche Spieler. Und dann aber zu sagen, und ich fülle das Ganze dann, weil du brauchst dann nicht irgendwie noch den achten Receiver, der vielleicht dann irgendwie 8 Punkte pro Spiel macht oder sowas, der aber eigentlich nur Value verliert, so, sondern dann zu gucken, dass du dir vielleicht junge Running Backs, irgendwie Handcuffs oder sowas auch von anderen Top Running Backs auf die Bank setzt, die einfach dann auch an Wert gewinnen können. Ne? So baust du quasi nebenbei noch Werte auf, die du dann auch gleich wieder verkaufen kannst, als Beispiel. So, und so hältst du dann auch sowas, was du gesagt hast, deine Dynasty am Laufen, ne? Dass du sagst, okay, ich gewinne, aber auf einer anderen Seite noch Value, ohne meine Stars zu verkaufen und kann so dann zum Beispiel wie dieses Jahr einen Mike Davis für einen Second wieder kaufen, der mich dann wieder über ein Jahr trägt. So, und dann, das sind so Sachen eben, genau.
Ja, das ist, wenn du es dahin geschafft hast, das ist echt super. Und genau, ich glaube, dann haben wir da so ein bisschen zur Ressourcenallokation im Team genug gesagt. Wollen wir dann schon zu den Buy und Sells kommen für die Kandidaten, die wir uns rausgeschrieben haben? Oder hast du noch was zum allgemeinen Bild und zum Contender-Status?
Nö, das wäre auch mein Vorschlag.
Wunderbar. Na dann, leg doch einfach mal los. Ich weiß nicht, ob du hast gleich einen Buy-Kandidaten.
Ja, ich hab das geteilt jeweils in Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Tight End. Also ich habe zu jedem ein paar Kandidaten aufgeschrieben. Vielleicht wechseln wir uns einfach ab, dass wir zu jeder Position so ein paar Kandidaten sagen, immer abwechselnd einen und dann, genau. Genau, also dann fange ich mal mit Quarterback an. Das wäre mein erster Buy und zwar Matt Ryan.
Fuck, das ist auch meiner.
Das war jetzt der erste, den ich hier aufgeschrieben habe. Matt Ryan im Prinzip ein MVP-Quarterback oder ein früherer MVP-Quarterback, auch für Fantasy eigentlich einer der besten Quarterbacks ohne Rushing Upside, der trotzdem Punkte liefert, weil die Falcons durchaus sehr viel durch die Luft machen. Letztes Jahr hatte er ein bisschen beschissenes Jahr, weil auch Julio extrem viel draußen war. Aber jetzt mit einem mutmaßlich gesunden Julio und auch einem Pitts ist der durchaus ein Kandidat, der wieder gut abliefern kann.
Ja, absolut. Genau deswegen ist er auch mein Buy-Kandidat und ich habe gesehen, er ist bei Keep Trade Cut gerade im Overall-Ranking bei 109 und er ist als unter den Quarterbacks auf 25 und das ist einfach nur kriminell unterbewertet, ehrlich gesagt. Das verstehe ich auch tatsächlich. Hat mich auch ein bisschen überrascht, aber ja, ich habe ihn auch in ein oder zwei Startups kürzlich genommen, weil, obwohl ich gar kein Quarterback unbedingt gebraucht habe, aber er ist so tief gefallen, dass ich mir dachte, ich muss jetzt zuschlagen. Und wenn Matt Ryan jetzt vergeben ist, dann nehme ich an der Stelle einfach Tom Brady. Wir haben ihn vorhin schon erwähnt, war letztes Jahr wieder QB, also ein QB1, und ich denke, dass das auch sich im nächsten Jahr nicht ändern wird. Tom Brady ist dirt cheap im Prinzip und seine Production ist, ja, da wissen wir, was wir kriegen. Er ist überhaupt nicht verletzungsanfällig, steht am Feld, die Bucks sind absolut top besetzt, bekommen alle zurück. Super, also ein besseres Arbitrage-Play, glaube ich, gibt es kaum. Ryan Tannehill, habe ich gesehen, ist auch, fand ich auch brutal unterbewertet als Quarterback 18. Verstehe ich überhaupt nicht. Der ist sogar noch, der ist im gleichen Alter wie Russell Wilson. Ja, also er hat, auch für mich ein klarer Beikandidat.
Er hat natürlich Jonnu und Davis verloren. Davis dazu seinen Offensive Coordinator, muss man schon erwähnen bei ihm. Ich denke, das führt auch ein bisschen dazu. Aber grundsätzlich natürlich trotzdem. Ist 18 schon heftig. Ja. Ich hätte noch Ryan Fitzpatrick. Das ist natürlich, ja. da muss man sagen, das ist wahrscheinlich dann eine Einjahresgeschichte. Aber klar, sie haben niemanden geholt, der ihn da irgendwie jetzt auf die Bank verdrängen sollte. Also ich sag mal, ein Kyle Allen oder ein Taylor Heinicke glaube ich eher nicht. Also wenn Fitz nicht sein magisches 6-Interception-Game raushaut, dann sollte das eigentlich keine Gefahr darstellen. Und er hat jetzt in Washington da auch eigentlich ziemlich, ziemlich gute Waffen. Also ich freue mich auf die Washington Offense, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wann konnte man das schon mal sagen? Und dementsprechend. Ja, zu RG3 und Shanahan-Zeiten. Genau, das war vielleicht das letzte Mal. Aber jetzt mit Fitz, mit Gibson, mit McLaurin, Samuel und Diami Brown, dazu Logan Thomas als Tight End, also Washington, ich weiß nicht, die sind irgendwie, für mich sind die auf jeden Fall ein sneaky Playoff-Kandidat insgesamt, und dementsprechend sollte da durch die Luft über Fitz auch einiges gehen. Er hat ja auch sein sneaky Rushing Upside, also dementsprechend Fitzy für ein Jahr, why not?
Absolut. Denke ich, dass da kann man absolut mitgehen. Das sind halt so Kandidaten. Letztes Jahr war das halt Cam Newton zum Beispiel. Den fand ich interessant. Ja. Hat er die Production vom Anfang nicht ganz aufrechterhalten können zum Ende raus. Aber trotzdem, das ist einfach, das sind Spieler, die haben halt nichts gekostet einfach. Und ansonsten sind in Superflex Quarterbacks so teuer, und dann bekommst du so jemanden, der dir ein Jahr Top Production liefert, für nichts im Prinzip.
Newton hat mich letztes Jahr um Kopf und Kragen gebracht. Ich habe die ganze Offseason nicht an ihn geglaubt. Dachte, dass er washed ist, dass er vielleicht von Stidham verdrängt wird. Dann ist er eingeschlagen, für Fantasy vor allem, und hat dann gegen meine Seahawks natürlich auch noch durch die Luft dominiert, wo ich dachte, um Gottes Willen, was ist jetzt denn los? Dann habe ich ihn gekauft, weil ich dachte, oh, mit 31 oder 30, wie alt er da war, hat er noch gute Jahre. Ja. Und dann ist er von der Klippe gefallen. Also das war für mich wirklich, so scheiße kann es eigentlich gar nicht laufen.
Ja, okay.
Das war brutal, brutal für mich mit Cam.
Ja, passiert manchmal, gell. Deswegen, aber rein vom Prozess her fand ich einen ganz guten Spieler, und so was Ähnliches könnte jetzt natürlich auch mit jemandem wie Big Ben passieren. Ist auch so jemand, den man für ein Jahr holen kann, und billig, glaube ich, da weiß man echt nicht, sah jetzt nicht mehr geil aus in der zweiten Hälfte vom letzten Jahr, aber mei, am Ende war er, ich glaube, nach Points per Game irgendwie so auch High-End QB2, einfach übers Volume gemacht, und warum sollte das nicht wieder passieren?
Ja, dann hätte ich noch obligatorisch Derek Carr, muss man hier eigentlich immer nennen, immer undervalued.
Ja.
An sich immer ein solider Fantasy-Quarterback auf jeden Fall. Und als Contender, wenn ich ihn als meine 2 oder 3 habe, nehme ich sofort.
Genau. Und das auch nochmal kurz dazu. Ich finde, das habe ich vorher gar nicht bekräftigt, aber was du gesagt hast, wirklich als Contender, da will ich am liebsten klar, man kann sich es nicht immer aussuchen, aber ich versuche wirklich 4 Starting Quarterbacks zu bekommen.
Ja, klar.
Und keinen dieser Top-Spieler, weil die einfach zu viel Kapital dann binden, aber genau diese Spieler wie Big Ben oder Ryan Fitzpatrick dann als 4. Quarterback halt holen, wo du weißt, in einem Jahr ist das Ding zwar tot, aber wenn mir ein Quarterback ausfällt, dann habe ich nur noch 2. So, und das verhindert der Spieler halt, bringt dich über Bye Weeks und kann dir auch in den Playoffs halt helfen. Du kannst auch mal 2 Quarterback-Verletzungen haben und das killt dich in Superflex einfach.
Ja, oder Verletzung plus Bye Week, ne? Solche Scherze, das ist ja auch oft der Fall. Ja.
Ja. Gut, dann sind wir soweit durch mit den Quarterbacks. Dann fange ich vielleicht bei den Running Backs an, damit du mich hier nicht wieder wegsnipest. Und da bringe ich jetzt halt mal, und ich habe echt nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber David Montgomery, 23 Jahre alter Running Back der Chicago Bears, hat jetzt halt Justin Fields als Quarterback bekommen. Ich denke, das gibt der Offense einen massiven Boost und sollte auch einiges an Lanes im Running Game aufmachen, dadurch, dass Justin Fields als mobiler Quarterback eine Bedrohung ist. Natürlich nicht ideal, sag ich mal, fürs Receiving Game, ja, aber er ist halt bei Keep Trade Cut, das will man sagen, deswegen sage ich das, er ist da im Moment als Running Back 22 geführt. Und das ist jemand, als Running Back 22, ganz ehrlich, erstens glaube ich, dass er besser produzieren wird als das und dann ist er nächstes Jahr 24 und da glaube ich, kriege ich ihn für den gleichen Preis auf jeden Fall verkauft und von dem her gefällt mir, dass der Spieler zu dem Preis eigentlich ganz gut.
Ja, ich seh bei ihm halt ein bisschen limitiertes Upside, muss ich sagen, dadurch, dass Terry Cohen wiederkommt. Genau, ich glaube, das hat er auf seinen Passing Impact oder sein Receiving Game irgendwie, mit Terry Cohen war er rund ein Drittel schlechter, was sein Receiving Game betraf. Ja. Die Frage ist halt, zu welchem Preis kaufe ich ihn, ne? Running Back 22, was muss ich da hinlegen? Late First, Early Second, sowas? Was denkst du?
Ja, für den Preis ungefähr würde ich ihn versuchen zu targeten, ja.
Ja, für mich okay, zu dem Preis, aber ich sag mal, wenn er dann als Running Back 4 war er, glaube ich, letztes Jahr per Game, dann muss man natürlich schon, ne, also so, dafür kann man ihn natürlich nicht kaufen, ist ja klar.
Genau, ich kaufe ihn auch nicht mit der Upside, wenn du sagst, limitiertes Upside, ja, unterschreibe ich, er hat nicht, ich erwarte keinen Running Back 4 Upside wieder von ihm, überhaupt nicht.
Um Gottes Willen.
Aber an und für sich, sage ich mal, er ist jetzt raus aus, er war Running Back 4 mit einer Nick Foles mit Trubisky Offense. Das ist schon auch nicht ohne. Klar, absoluter Vanilla Schedule und alles, aber trotzdem ist halt für mich einfach, der kriegt halt, der hat jetzt zweimal über 240 Running Back, also Rush Attempts bekommen und da gibt es gar nicht so viele in der Liga. Und dann finde ich Running Back 22, wie gesagt, der ist 23 Jahre alt. Das finde ich halt cool. Und das kaufe ich gern.
Ja. Ja, also ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Genau, dann hätte ich Chris Carson. Hier, da kommt der Homer-Pick. also Chris Carson ist halt, hat verlängert in Seattle, hat da praktisch keine Konkurrenz. Rashad Penny ist ein einziges Fragezeichen, der wird wohl sein direkter Backup sein. War jetzt, ich glaube, 1,5 Jahre verletzt. Dazu, wenn er gespielt hat, war er ganz okay, aber war jetzt auch keiner, von dem man sich fürchten muss. Carlos Hyde ist weg, bleibt dann noch irgendwie DJ Dallas, der, als er gespielt hat, er war halt ein Running Back, ne? Und dementsprechend, also sehe ich da eigentlich für Carson das Upside, ich sag mal, den kriegt man zu einem ähnlichen Preis jetzt wie Montgomery. Da ist es so, den wird man dann wahrscheinlich 2 Jahre in den Tod reiten, aber für 2 Jahre, für den Preis und da jeweils irgendwie High-End Running Back 2 Floor zu bekommen, würde ich jetzt mal so sagen, in der Run-Heavy-Offense von den Seahawks mit einer leicht verbesserten O-Line, volles Volume, also wenn er gesund bleibt, dann ist da sogar noch mehr drin in meinen Augen.
Genau, er hat, glaube ich, wirklich ein höheres Upside als Monty irgendwo. Er ist 3 Jahre älter und wie du sagst, ähnlich bepreist ist jetzt Running Back 24, allerdings schon eine ganze Ecke weniger Punkte, muss man sagen. Also wird schon günstiger sein, ein Ticken zumindest. Da sind die Injury Concerns halt ein bisschen der Punkt, der einen da vielleicht abhält, aber andererseits ist das auch der Grund, warum man ihn günstig kaufen kann. In 2 Jahren wird der halt nichts mehr wert sein. Das ist genau das, was du sagst. Und nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall ein cooler Pick, wenn man tatsächlich, wenn man sagt, ich brauche jetzt so einen vierten Running Back noch und das, dann muss Carson ja für nächstes Jahr nicht mal der, also viertbeste nur sein. Schöner Play auf jeden Fall. Kann man, denke ich, machen. Willst du dann noch andere Alternativen mal so ein bisschen reinwerfen, die man noch nennen kann?
Ja, gut, also wenn wir jetzt nochmal ins High-Class-Segment wollen, dann würde ich ja auf jeden Fall Ezekiel Elliott ansprechen.
Mhm.
Das wär noch für mich auf jeden Fall ein Pickup. Letztes Jahr war die Offense halt ohne Dak, war die halt dann nur noch halb so gut, kann man sagen. Und jetzt wird sie voll zurückkommen. Die O-Line der Cowboys war letztes Jahr auch arg gebeutelt. Also wenn die dann noch Tyron Smith zurückbekommen, dann wird das schon ganz anders aussehen. Und dann glaube ich auch, dass bei Sieg wieder das Top 5 Running Back Upside da ist. Und zu dem Preis, zu dem man ihn aktuell bekommt, würde ich ihn als Contender immer kaufen.
Absolut, und ich denke, deswegen, das ist ja eigentlich als Running Back 17 aktuell, als Running Back 17 bewertet, das ist nicht mal High-Class-Segment, also wir sind hier bei einem absolut moderaten Preis und dein Sieg Elliott ist mein Joe Mixon, der ist Running Back 15 aktuell, gefällt mir auch sehr gut, erst 24 Jahre alt, denkt, dass der Workhorse wird in Cincinnati, glaube auch, dass er mehr Passing-Work bekommt, da gibt es ein bisschen Anzeichen dafür. Er hat es auch teilweise ja schon gezeigt, sogar im Feld. Und jetzt hoffe ich einfach darauf, dass er gesund bleibt und dementsprechend dann auch zu seiner vollen Upside kommen kann. Denn die hat er, glaube ich, auch. Und bin auch recht bullisch, was die Cincinnati Offense angeht im nächsten Jahr.
Ja, fair.
Gut, ja. Genau. Dann, was ich vielleicht so ein bisschen als, ins ganz günstige Segment da vielleicht noch einen Spieler ansprechen. Du hattest Mike Davis vorhin genannt und einen weiteren, den man da nennen kann, der hat auch den Draft überlebt, Myles Gaskin.
Das ist doch eigentlich auch jemand, Fragezeichen.
Wirklich? Hast du mit dem Fragezeichen dastehen?
Ja. Ja.
Also kaufst du nicht trotz des niedrigen Preises weg, weil alle Fragezeichen haben?
Ja, doch, muss man. Wenn ich ihn für einen Late Second zum Beispiel bekomme, kaufe ich ihn auf jeden Fall.
Ja.
Gerade weil aktuell diese Fragezeichen im Raum stehen, holt Miami noch einen, bla bla bla. Wen wollen sie holen? Todd Gurley? Ja, bitte.
Kein Problem.
Sonst wer ist denn noch auf dem Markt? Wenn die Eagles dann einen von ihren 800 Running Backs cutten, da können sie ja vielleicht nochmal zuschlagen. Also ja, kurzum, ich sehe nicht, dass da noch irgendwie eine ernstzunehmende Konkurrenz, mal abgesehen von den beiden, die jetzt schon in-house sind, ne, Salvon Ahmed und Garrett Doakes, vielleicht steht einer von den beiden heraus und verdrängt ihn, aber davon sollte man jetzt nicht ausgehen, das Risiko muss man dann durchaus eingehen, irgendwie wenn ich einen Running Back 2 zu dem Preis bekomme, warum nicht?
Ja, was sagst du zu Lombardi Lenny? Running Back 36 dazu? Ja. Vielleicht sollte ich frag dich immer mit Preis, das ist gut.
Ja, das ist gut. Für den Preis nehme ich ihn. Ich habe ihn auch in der einen oder anderen Liga mal gedraftet und so. Den Shot kann man nehmen. Offensichtlich halten die Bucks ja was von ihm. Haben mit ihm den Titel gewonnen, also von daher, warum nicht?
Ja, ja, ich denke auch. Ich glaube, der ist ja halt ganz solide, so klar, das sind wir wirklich im Low-End Running Back 2 Segment, was die Production angeht, aber also und trotzdem hat er Upside, also er hat wirklich Upside, er hat in den Playoffs hat er so viel Volume bekommen und hat echt abgerissen und Fantasy-Football-Spieler und da zähle ich mich schon auch mit, schauen ja nicht auf Fantasy-Punkte, die Spieler in den Playoffs holen, aber man kann es halt einfach nicht wegschieben und die Bucks sind ein absolutes Monster-Team und werden den Ball laufen und da ist er ist der Running Back 1 in dem Backfield.
Genau.
Gut, wunderbar. Dann können wir aus meiner Sicht zumindest zu den Wide Receiver gehen, oder hast du noch einen Running Back-Tipp?
Ja, ich habe tatsächlich noch einen Dark Horse, hatten wir vorhin tatsächlich bei in dem einen Trade auch.
Ah ja.
Zach Moss.
Ja.
Zach Moss, ich sag mal, für den muss ich wahrscheinlich nicht mehr viel hinlegen. So, und dann nehme ich vielleicht nochmal so als meinen Running Back 5 einen Shot auf ihn im Team, weil ich sehe da durchaus auch einen Pfad dahin, dass er da in Buffalo eine ordentliche Rolle spielt, wenn er mal eine ganze Saison fit ist. Ne? Aber wie gesagt, also in der Running Back 5 im Team Range, genau.
Ja, der kann auf jeden Fall, der kann seine 15 Carries pro Spiel bekommen. Das ist absolut drin. Und wenn er dann noch vielleicht ein paar, wenn er dann noch irgendwie 3, 4 Targets sieht, das ist keiner, der jetzt die Championship gewinnt, aber der kann dich halt wirklich über Bye Weeks bringen. Oder wenn du dann mal einen brauchst, und dann wirfst du ihn rein. Und er ist halt auch erst 23, wenn der sich wirklich durchsetzt als Running Back 1 in Buffalo. Hey. Und die vielleicht regressieren die auch bei der, sag ich mal, bei den Pass, bei der Pass-to-Run-Ratio wieder ein bisschen in die Mitte zurück, laufen den Ball öfter. Da ist auf jeden Fall ein Weg hin zur Upside und auch zu einem schönen Value-Gewinn. Noch dazu bringt er Production rein. Das ist eigentlich, finde ich, völlig fair und er ist genau ähnlich bewertet wie Leonard Fournette. Gut, dann sag uns doch jetzt dein Wide Receiver bye.
Ja, dann fange ich mal mit Obvious an, nehme ich mal Julio Jones. Das wäre jetzt hier, ja, ist Julio ist halt immer für Top 5 Production gut und glaube ich auch immer noch mit 32 Jahren und dementsprechend, ja, man sollte ihn eigentlich zu einem moderaten Preis bekommen, wobei da durchaus die Range, was Owner für ihn fordern, von bis geht, ne? Also,
Ja.
ja, genau.
Ja, völlig faire Sache. Kann man nicht viel dagegen sagen. Zum richtigen Preis ist der ein guter Add. Ich würde hier reinwerfen, Brandon Cooks ist jetzt nicht gerade das Edelsegment. Das gebe ich gern zu. Aber der Typ ist, finde ich, so unglaublich niedrig bewertet. Und ich verstehe es einfach gar nicht. Also er ist als Wide Receiver 59 bei Keep Trade Cut. Also da ist da rundrum Gabriel Davis, Amari Rodgers, die sind noch vor ihm und direkt dahinter kommt Devante Parker. Also ich weiß nicht, Brandon Cooks ist 27 Jahre alt und hatte eine schlechte Saison, das war 2019, noch bei den Rams und dann war er jetzt letztes Jahr in Houston einfach wieder, ich glaube, er war bald durch über 16 in PPR und das ist ein absoluter Lock eigentlich hier so für Wide Receiver 2 Production und ich verstehe nicht, warum er so extrem günstig ist. Also kaufe ich als Contender immer und für den Preis ist er eigentlich sehr nachgeworfen.
Ja, sehe ich absolut genauso. Brandon Cooks ist bei mir auch mit auf der Liste. Aber der ist ja schon seit Jahren verpönt. Also ich weiß nicht,
Ja.
was der verbrochen hat. Aber es ist einfach, wie du sagst, Brandon Cooks reißt eigentlich jedes Jahr ab. Bei jedem Team,
Ja.
in egal welcher Situation. Also
Ja.
es ist wirklich, ja.
Ja, und das Witzige ist, ich lese mal kurz vor, wie viele Spiele er gemacht hat. 2014, da war er Rookie. So glaube ich zumindest. Ja, genau. 10 Spiele. Und dann seit 2015 geht es jetzt los. 16, 16, 16, 16, 14, 15. Das sind die Spiele, an denen Brandon Cooks teilgenommen hat. Hey,
Injury
Alter,
prone.
der hat seit 2015 nur einmal unter 200 und sogar nur zweimal unter 230 PPR-Punkte gemacht. Das ist Wahnsinn. Und den bekommst du für das Geld. Und ich glaube, im Kopf der Leute, der hat halt jetzt schon 7 Saisons gespielt. Ich glaube, er ist einfach schon 30 im Kopf der meisten. Und das ist er halt nicht mal. Also, ja, das ist so ein Easy Buy, meiner Meinung nach. Da fällt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu ein.
Ja, vor allen Dingen stell dir vor, jetzt wird Watson doch noch begnadigt und ringt sich durch für die
Ja.
Texans zu spielen.
Ja,
Ich meine,
das.
du draftest hier einen Spieler, der, sagen wir mal, selbst mit Davis Mills oder Tyrod Taylor wahrscheinlich, boah, Low-End Wide Receiver 2 ist oder was heißt Draftless, ja. Trade ist die Idee. So, ich sag mal, das ist, würde ich sagen, mal sein Floor. Der ist da praktisch mit Abstand der beste Receiver in Houston. Und aber, wenn Watson tatsächlich spielen sollte, letztes Jahr war er halt Wide Receiver 16 in PPR. Da war aber noch Will Fuller da. Ne? Der ja, durchaus, genau. Und der auch eine gute Saison bis zu seiner Sperre gespielt hat. Also dementsprechend, ja. Also bitte, wer als Contender Brandon Cooks nicht kauft, dann weiß ich auch nicht, der ist auch nicht mehr zu helfen.
Ja, das ist wirklich so. Ja.
Preis-Leistung.
Verstehe ich auch einfach beim besten Willen nicht, warum das so ist. Was glaubst du, was wird der für einen Air-Yard-Share haben in Houston nächstes Jahr? Das ist absurd. Was ist denn da sein bester? Was ist denn der beste nicht Brandon Cooks Receiver, den die haben?
Ja, Nico Collins oder Randall Cobb.
Ja.
Oder
und der eine ist ein Rookie, den ich schon ganz gern mag. Aber
wie bitte?
Ja, boah, Alter. Ja, genau. Also Nico Collins mag ich ja, aber ist halt ein Rookie, ja. Der jetzt auch im College nicht durch seine Mega-Production aufgefallen ist. Und ja, dann hast du Randall Cobb, Alter. Boah, ist der ist halt wirklich personifizierte Toast. Und dann hast du Jordan Akins und
ja. Brevin Jordan.
Puh, ja. Also
ja,
sind da 40% Air-Yard-Share drin.
Ja. Also Brandon Cooks wird da von oben bis unten mit Targets zugeschüttet werden. Davon können wir schon mal ausgehen. Und auch, ja, Brandon Cooks an sich ist ein guter Receiver. Das muss man auch einfach festhalten.
Ja, genau. Gut, ja, ansonsten noch ein paar Spieler, die man nennen kann vielleicht. Fang du da mal an. Jetzt habe ich lang genug über meinen Beispiele gesprochen.
Also ich habe auf jeden Fall noch Michael Thomas. Das, ich meine, wir wissen, was er vor 2 Jahren getan hat. Jetzt bekommt er vermutlich Jameis als Quarterback. Er ist da im Prinzip die einzige Receiving Option, also als Receiver. Ne, mal abgesehen von Kamara. Und das wird auch wieder Targets hageln, sobald er gesund ist. Und den kann man auch mittlerweile zum moderaten Preis bekommen.
Ja, absolut. Verstehe ich. Vielleicht dann schmeiße ich mal einen rein. Ist zwar 2 Jahre älter als Michael Thomas, aber dafür auch nochmal, also Michael Thomas, Wide Receiver 14, jetzt kommt hier Wide Receiver 25, Keenan Allen. Ja, Keenan Allen ist, glaube ich, ein Spieler, der nicht unbedingt über seine Athletik gewinnt. Also ich traue ihm durchaus zu, auch mit 31, 32 noch horrende Dinge zu tun in der NFL und seinen Gegenspielern anzutun. Hat mit Justin Herbert eine tolle Chemie gezeigt, mich überzeugt jetzt, sage ich mal, im Chargers Pass oder Receiving Game auch neben ihm nicht so überragend. Klar ist da Austin Eckler, aber jetzt haben sie halt auch Hunter Henry abgegeben und ja, Jared Cook ist sicher kein schlechter Tight End, gerade im Receiving Game ist er echt gut, aber ist halt jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Mike Williams, ja, glaube ich nicht so recht dran. Dann haben wir hier diesen, ich weiß schon gar nicht, ist da Josh Palmer hingegangen oder was?
Nee, ja. Josh Palmer
ist richtig, ist jetzt einer der Rookies, ich bringe Josh Palmer, Des Fitzpatrick immer durcheinander, weil ich nur weiß, gute Landing-Spots, ich mag die Spieler aber nicht. und dann hast du noch so Jalen Guyton und also so Leute irgendwie da, deswegen I like Keenan Allen a lot und ist einer der Spieler, die ich als Contender sehr gern versuche zu holen.
Ja, bei ihm habe ich witzigerweise die Erfahrung gemacht, von letzter Offseason zu dieser Offseason ist der Wert tatsächlich gestiegen. Also ja, letztes Jahr konnte man ihn quasi, hat man ihn quasi geschenkt bekommen und dann kam die Herbert Mania und dann auf einmal kannst du Keenan Allen nicht mehr kaufen. Ja, ich hätte jetzt vielleicht... Ja,
da war er noch deutlich günstiger.
Ja, ich hätte jetzt vielleicht noch so ein paar Leute, über die man jetzt nicht zu viel verlieren muss, aber so eine Handvoll Wide Receiver 3 bis 4s sind das eher. Und zwar hätte ich AB, ne? Antonio Brown, ja, als klar. Wide Receiver 3 in der Tampa Offense. Der hat letztes Jahr auch solide gespielt und ja, wurde erfolgreich im Knie operiert, ne? Jetzt hat, oder beziehungsweise die haben ihm das gesäubert, ne? Also das scheint, das ist ja so ein Routine-Eingriff, genau. Dann Cole Beasley im Slot bei Buffalo, letztes Jahr auch ein Wide Receiver 3 gewesen in PPR, genau. Und dann hätte ich noch Jarvis.
Der ist übrigens gerade Wide Receiver 82. Also.
Ja, gut, dem Alter geschuldet, ne? Aber.
Absolut, absolut.
Und aber
cool, das ist halt einfach, cool, der kostet nichts.
Genau. Und sie haben ja John Brown abgegeben und haben dafür zwar Emmanuel Sanders wiedergeholt, aber ja, Beasley ist da praktisch in dem Sinne eigentlich Wide Receiver 2, sollte man schon sagen, nehme ich an. Und sie haben ja eh kein Tight End, dementsprechend. Ja.
Ja, ja. Genau. Ich finde dann aus der gleichen Kategorie sage ich nochmal zwei. Ja. Wide Receiver 78 und Wide Receiver 83. Erstmal 77, sorry. Marvin Jones, Wide Receiver jetzt bei den Jags. Ich mochte ihn immer schon in Detroit. Er ist halt auch 31 Jahre alt, deswegen kostet er nichts, aber ich glaube, der hat letztes Jahr auch einige Championships so mitgewonnen, sage ich mal. Ganz sneaky produziert einfach dann ohne Golladay und ich glaube, dass in Jacksonville, klar, Chenault mag ich gern. Ich bin kein riesiger DJ Chark-Fan, muss ich sagen. Kann sein, dass der mich echt lügen straft, aber sollte Chark, der mich nicht so hundertprozentig überzeugt, sich doch nicht so durchsetzen, dann kann es sein, dass Marvin Jones in der Offense halt irgendwie der beste Outside-Wide-Receiver ist, so als aus Real-Football-Sicht jetzt mal gesprochen, und war immer der geile, es war so ein DFS-Guy, den du von Woche zu Woche aufgestellt hast, und weil er halt da auch schon immer so günstig war, und deswegen denke ich, ist das ein guter Buy. Und der zweite ist dann T.Y. Hilton, Wide-Receiver 83, auch einfach günstig. Ich bin wirklich kein T.Y. Hilton-Fan, das weißt du sehr gut. Aber für den Preis, ganz ehrlich,
klar.
Ja, da kannst du nichts falsch machen.
Aber nochmal zu Jacksonville. Meinst du nicht, dass Marvin Jones jetzt ernstzunehmende Konkurrenz durch Travis Etienne als Wide Receiver bekommt?
Travis Etienne wird schon auch den Rang ablaufen.
Ja.
Also jetzt hat wirklich, um wieder ernst zu werden, ich weiß nicht, was Urban Meyer macht, aber also keine Ahnung, also die waren ja, also wenn diese Reports auch stimmen, dass sie unbedingt Kadarius Toney wollten, also sie haben halt den besseren Kadarius Toney schon im Roster, was macht die? Also jetzt kommt diese ETN-Geschichte mit Wide Receivers, das macht mir richtig fertig, ey. Boah, diesen Dumpster-Fire Jacksonville.
Ich sehe schon die Wildcat Offense mit Tim Tebow im Backfield und Chenault und Etienne und Robinson mit allen.
Also, ja, genau. Ja,
ich glaube, das wird ganz, ganz wild. Also, ja, der arme Trevor Lawrence.
Ja, ich verstehe es auch echt nicht. Es tut weh. Aber genau, das dann zu den Wide Receivern, und dann lass uns doch zu den Titans rüberspringen, und dann sage ich dir jetzt halt, ich stürme gleich vor und sage dir meinen Bye-Kandidaten
raus.
Und da fackle ich nicht lang und ich sage es dir, es ist Darren Waller. Und warum ist es Darren Waller? Wir haben es vorhin schon gesagt, ich meine natürlich, eigentlich müsste man sagen, das ist jetzt, da habe ich es mir jetzt einfach gemacht und das stimmt sogar, aber Contender, du willst einen dieser Top-Titans. Und das wollte ich jetzt nochmal mit Nachdruck sagen. Darren Waller ist in der Regel bezahlbar, wenn er nicht bei dem anderen ist, der auch unbedingt sich als Contender sieht. Dann kann man den schon irgendwie loseisen. Und der gibt deinem Team einen solchen Boost. Und deswegen habe ich gesagt, hier für den, da würde ich auch das Cash in die Hand nehmen und den ranholen. Denn ich glaube, er wird auch im nächsten Jahr einfach wieder der Top-Titan sein, die Top-Receiving-Option sein in Las Vegas. Und er bringt dir so einen Punktevorsprung. Ist geil. Und vielleicht, da muss man halt sagen, hey, schau mal, obwohl er noch nicht viele Saisons gespielt hat, aber der ist 28 Jahre alt, dann kann man schon irgendwie dem anderen den vielleicht ein bisschen rausleiern aus dem Team.
Ja, ich hab die Erfahrung gemacht, Waller ist tatsächlich auch sehr viel günstiger zu bekommen als Kelce oder Kittel, witzigerweise. Für mich im Moment tatsächlich mein Tight End 1 in Dynasty, Darren Waller.
Dann ist er wohl auch dein Buy. Also wäre er.
Ja, ja, also klar. Also Waller will ich in jedem Contending Roster haben. Also, und der ist wirklich, er geht teilweise zwei Runden später als Kittel im Startup Draft. Warum? Warum? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Und ja, dementsprechend, ich will Waller haben.
Verstehe ich, ja. Aber war er jetzt wirklich auch dein Buy?
Auch,
oder?
Auch, nein, ich habe noch ein paar mehr.
Auch, ja.
Also, okay. Wenn ich jetzt hier noch Sneaky nennen würde, als sehr, sehr günstige Option, wäre Firkser von den Titans. Der ist mein Breakout-Kandidat für die nächste Saison auch. Also der wird da, denke ich, eine Rolle spielen und dementsprechend, den sollte man wahrscheinlich für einen Viert- oder Drittrunden-Pick bekommen, aktuell noch. Ja, der hat so ein bisschen irgendwie Robert Tonyan Upside des letzten Jahres.
Ja, 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 ich weiß nicht, wie, ich muss echt sagen, ich muss passen, ich weiß nicht, wie athletisch Anthony Firkser ist, deswegen kann ich den nicht ganz einschätzen, aber im Prinzip ist die Opportunity da und ja, zu dem Preis super bei.
Ja. Ansonsten, hast du noch einen oder soll ich noch?
Ja, ich habe ein paar noch auf der Liste, ähnlich wie Firkser, glaube ich, ist, oder ja, ich sehe auch viel Opportunity in Seattle. Zwar nicht, weil sie viel passen, aber Jared Everett gefällt mir gut, ist auch ein sehr athletischer Tight End, das mag ich ja bei denen sehr gern und finde ich echt sehr, sehr undervalued nach wie vor, ist hier bei Keep Trade Cut Tight End 22, Firkser war 24 und wenn ich den echt in dem Segment kriege, kann ich eigentlich fast nicht glauben, dass jemand den noch so günstig abgibt, aber du hast das ja schon mal gesagt, du hast ihn überall versucht zu kaufen. Deswegen ist es vielleicht nicht mehr dein Buy-Kandidat, aber hier nochmal erwähnt, Jared Everett, super Spieler meiner Meinung nach zu dem Preis.
Ja, ja, ich hätte noch Jared Cook, genau, ist jetzt der Tight End in Los Angeles bei den Chargers und ja, hat da jetzt in der
Offense. Der kostet wirklich gar nichts.
Genau, der darf nichts kosten, weil er uralt ist. Man denkt schon irgendwie seit 5 Jahren, wann retired er endlich. Aber er kommt immer noch mal wie Kai aus der Kiste. Und ja, liefert eigentlich auch dann durchaus solide Saisons ab.
Ja. Ich hätte hier noch eine Frage an dich. Wie siehst du den Logan Thomas?
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht zu viele. Also ich glaube, Logan Thomas hat einfach letztes Jahr zu sehr davon profitiert, dass sie sonst wirklich niemanden hatten. Die beiden Simses, die herumgeturnt sind, trotz riesiger Opportunity gar nichts für Fantasy auf die Kette bekommen haben. Und sonst war nur McLaurin da, der angeworfen. Und McKissick mit 500 Targets. So, wenn das deine Optionen sind, dann gut, aber ich glaube, Logan Thomas wird so ein richtiges One-Year-Wonder gewesen sein. Also der, ich glaube nicht, dass der eine Rolle spielt nächstes Jahr.
Okay, ja, weil bei dem war ich auch am Schwanken. Muss ich sagen, bin ich mir nach wie vor unsicher und habe ihn bisher nicht aktiv gekauft, aber ich hatte irgendwie ganz interessant, den noch ein bisschen auf dem Zettel zu haben, weil jetzt schon viel von der Fitzpatrick Offense irgendwie erwarte, im Vergleich zu dem, was davor ging. Andererseits kann der halt auch mal andere Teile des Feldes bedienen, als Alex Smith es konnte oder Dwayne Haskins.
Ja, ich glaube einfach, dass da in Washington jetzt viele bessere Targets rumrennen. Ne? Also das ist meine Befürchtung. Und ich habe einige Spiele von Logan Thomas letztes Jahr gesehen. Ich dachte, das war wirklich nicht schön. Also, was der teilweise auch fallen gelassen hat und nee. Das war
wirklich. Das bringt uns zu deinem Sell-Kandidaten auf Thailand. Kriegst du halt nicht wirklich genug, nein, deswegen
du kriegst ist das nicht mehr so geiler. Ja. Ne? Den hättest du letztes Jahr irgendwann verkaufen müssen oder direkt nach der Saison, aber jetzt ist das auch im Arsch.
Tot. Ja. Genau, gut. So, jetzt stehen wir hier schon bei ungefähr Stunde 20. Wie sieht's aus? Hauen wir die Sell-Kandidaten hier gleich noch mit raus?
Ja, machen wir. Ich wollte noch einen schnellen Talent bei und zwar noch geht's.
Logo.
Zach Ertz. Bei Zach Ertz. Ja. Zach Ertz bekommst du so billig wie nie, ist aber vom Talent her wahrscheinlich irgendwie noch ein Top 6 Tight End. Und dementsprechend würde ich auf jeden Fall Zach Ertz kaufen, wenn der dann bei Carson Wentz in Indianapolis landet, dann habt ihr ihn und könnt ihn entweder benutzen oder verkaufen.
Ja, ja. Ob er das tatsächlich noch ist vom Talent her, weiß ich nicht so ganz. Ich weiß nicht, wie Cook der Typ auch ist, aber an sich kann man den Shot wagen, weil wenn das noch ist, wenn du recht hast, dann ist wirklich Top 5 Titan-Zahl auf einmal wieder möglich.
Ja, er ist noch gar nicht so alt.
Gut. Ne? Nee, er ist 30. Das stimmt, genau. Aber Todd Gurley ist auch noch nicht so alt. Oder,
ja, aber Titan und Running Back sind doch durchaus verschiedene Positionen.
Absolut, absolut, absolut. Und er hat auch keine Arthritis, glaube ich. Also von dem her möchte ich wirklich den Vergleich nicht ernsthaft ziehen. Gut, aber dann lass uns zu den Sell-Kandidaten springen. Hier, vielleicht dann starten wir mit den Quarterbacks. Da hast du mich vorhin gesniped. Dann fange ich jetzt mit den Quarterbacks an. Und mein Quarterback ist ein bisschen stellvertretend für die für die Herangehensweise. Ich habe jetzt hier Trey Lance aufgeschrieben. Also Rookie Quarterback, wahnsinnig viel wert im Moment. Kannst du sehr viel erlösen durch ihn oder kannst halt sehr viel reinholen, um dein Team in anderen Positionen zu verbessern. Und er wird dir, ich glaube nicht daran, dass er im nächsten Jahr wirklich Production liefern wird, um zu den Top Quarterbacks zu zählen. Auch wenn ich wahrscheinlich schon ganz solide, aber nicht das, was er dir im Gegenzug an Kapital bindet. Und daher ist er aktuell für mich ein Sell-Kandidat, wenn ich Contender bin.
Ja, unterschreibe ich.
Oder zum Contender werden möchte. Ja, vielleicht sollte man das noch dazu sagen, weil wenn ich Contender bin, habe ich wahrscheinlich den Draftpick nicht gehabt.
Boah, weiß man nicht.
Ja.
Ja, ich hab mir auch die Rookies aufgeschrieben im Prinzip und wenn ich jetzt abgesehen davon noch hätte, wäre Tour. Einfach aus dem Grund, dass ich nicht an ihn glaube und dass er mir, glaube ich, nicht die Produktion liefert, die ich brauche und ja, im Moment bekomme ich noch was für ihn.
Ja, okay, gut. Das ist sehr, sehr, sehr Player Evaluation lastig.
Ja.
Weniger im Prozess eigentlich.
Ja, aber ist auch ein junger Quarterback. Wie gesagt, wenn ich für ihn 1-1 gegen einen Stafford traden kann oder sowas, dann mache ich das all day.
Ja. Verstanden. Wie siehst du es? Ich habe nämlich noch überlegt, ich habe hier tatsächlich überlegt, Patrick Mahomes einfach hinzuschreiben. Den hat man zwar selten. Aber das ist für mich auch so jemand. Ich meine, ich ziehe das dann irgendwo schon ein bisschen durch. Patrick Mahomes, Josh Allen, Kyler Murray, das sind im Moment die teuersten Quarterbacks. Gerade Mahomes und Allen ein bisschen in ihrem eigenen Tier drin, irgendwie mittlerweile. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich den Value von einem 101 Startup-Pick halt bekomme und dafür vielleicht jetzt als Beispiel, ich bekomme Akers, plus einen First und noch irgendeinen Contributor oder irgendwie sowas, dann würde ich mir das sehr, sehr gut überlegen und es wäre für mich eine Strategie, um meinen Roster noch mehr in den Winnow zu bringen, mehr Impact zu haben.
Ja, Mahomes ist ein Luxus, ne? Das ist einfach, also den zu haben ist natürlich geil, aber außer mein Roster ist so stacked, dass ich ihn das mehr leisten kann, ihn nicht zu verkaufen, dann ist, ja, ist es so, wie du sagst.
Das ist für mich ein perfekter Spieler, wenn ich eher im Rebuild bin und der Spieler, der kann halt, der wird seinen Wert nicht verlieren. Da glaube ich so fest dran, dass das eine sichere Anlage ist. Gleichzeitig scoret er mir aber, der scoret mir nicht zu viel, obwohl man das gern glaubt, der scoret mir definitiv nicht zu viel, um für einen Rookie-Pick zu haben. Wenn ich dafür auf Running Back einfach so scheiße aufgestellt bin und keinen zweiten Quarterback habe oder so, kann ich durchaus mit Mahomes auch, der gewinnt mir jetzt nicht allein die Spiele, normalerweise zumindest. Also, okay, also wenn ich jetzt gegen dein Roster in der Vodak spiele, dann vielleicht schon, aber da habe ich dann auch keine Chance mehr drunter zu kommen, da hast du alles verkauft, was nur irgendwie den Pick eingebracht hat.
Das hässlichste Roster, was ich jemals besessen habe, ist das, glaube ich.
Championship 2024, ich sehe es schon kommen, das ist halt einfach, und das feiere ich dann schon auch sehr, muss ich sagen.
Ist ein realistisches Ziel.
Genau. Okay. Hast du sonst noch Sell-Kandidaten dazu?
Auf Quarterback nicht mehr. Nee.
Ja, okay, gut. Dann gehen wir rüber zu den Running Backs und wen hast du denn da?
Ja, also da hätte ich jetzt Also da muss ich wirklich lange überlegen. Da hätte ich
Ja.
zum Beispiel Jonathan Taylor.
Okay,
Ja,
krass.
ich will einfach nicht des Spielers wegen, sondern klingt jetzt ein bisschen blöd, aber der wird halt mittlerweile in der ersten Runde des Startups gedraftet und hat einen massiven Wert. Das Ding ist halt einfach ähnlich eigentlich, wie du es beim Quarterback, bei den jungen Quarterbacks beschrieben hast. Du bekommst praktisch einen gleichwertigen Spieler mit einer ähnlichen Produktion, aber kriegst du halt noch was obendrauf. Ist jetzt auch kein Must-Sell, ne? Also mir fällt es hier wirklich schwer,
Ja.
jemanden zu benennen. Das
Ja.
war jetzt das, wo ich gedacht habe, okay, du bekommst einen, was weiß ich nicht, einen Zeke Elliott plus
Ja.
X, plus Julio Jones wahrscheinlich, plus noch was obendrauf. So, und wenn du dann für ein Jahr gewinnen willst, dann wird dir das halt was bringen, ne? Also so, aber
Ja.
Ist jetzt auch kein strong sell im Winnow, ne?
Ja.
War jetzt so ein
Also mir
Gedanke.
ging es ganz ehrlich, ganz ähnlich wie dir. Ich habe auch irgendwie gedacht, boah, ich weiß nicht, ich habe so diese Liste durchgeguckt und irgendwie, ma, ich weiß nicht, wen will ich denn verkaufen? Die Top-Leute will ich nicht verkaufen, weil die haben die Top-Produktion, die machen mich zum Champion. Und unten dran, ja, wen soll ich denn da verkaufen? Das bringt ja nichts. Und dann habe ich mich aber für Alvin Kamara entschieden. Und zwar aus dem Grund, er ist von denen, die hoch bewertet sind, ja, mit der Älteste, neben Dalvin Cook. Und dann habe ich ein bisschen gedacht, Mensch, die Situation in New Orleans hat sich doch massiv geändert. Du hast keinen Drew Brees mehr, der dir halt Running Back Targets ohne Ende gibt. Von dem her weiß ich nicht, ob er wieder wirklich RB1 wird. Und ich würde hier, und ich habe das wirklich nur dazu genommen, um so einen Move zu erklären, den ich durchaus auch als Contender machen würde, hier den Downtrade auf DeAndre Swift zum Beispiel machen. Klar, der wird weniger produzieren als Kamara wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, wie benennt man das überhaupt? Der hat auch ordentlich Upside und dafür noch on top was mitnehmen. Ich habe es probiert, einen First Rounder habe ich nicht bekommen und so wirklich willing war da auch keiner. Aber wenn man sowas schafft, Kamara gegen Swift und einen First zu traden, dann ist das zum Beispiel sowas, so ein Move, der bringt mir das ein, dass ich nächstes Jahr wieder einen First Rounder habe und wieder Kapital dazu gewonnen habe, um die Dynasty am Laufen zu haben. Aber kann auch jeden verstehen, der Kamara als Contender nicht verkaufen will. Deswegen, ich
Ja.
habe mir da auch super schwer getan.
Ja, im Prinzip, dadurch, dass Running Back eigentlich immer, also die, welche gut sind, die den Wert haben, eigentlich auch produzieren, ist das halt, ich habe mir sonst auch vielleicht noch ein Travis Etienne aufgeschrieben, aber das ist natürlich auch so, ne? Ich sag mal jetzt im Moment gerade vielleicht noch, aber wie sieht's ab Mitte der Saison aus, beispielsweise?
Ja.
Gleiches gilt jetzt für einen Javonte Williams oder sowas, ne? Also, genau.
Ja. Ja, ich meine, solche Spieler, das ist das gleiche wie Trey Lance vorhin.
Genau.
Im Prinzip, du verkaufst ja dann schon den Pick, wenn du im Starter, im Rookie Draft dran bist. Du pickst den Spieler ja normal gar nicht
Ja,
mehr,
genau.
wenn du ihn verkaufen willst.
Genau.
Gut, dann gehen wir mal zu den Wide Receivern rüber.
Ich weiß gar nicht, wer gerade angefangen ist.
Ach so, ja, du hattest
Ja,
angefangen,
dann
glaube ich,
fang
gern
du
mit
doch an.
Taylor. Ja, gut, dann sage ich jetzt mal meinen, Justin Jefferson. Und zwar warum? Er war halt einfach die Nummer 1 bei Keep Trade Cut und ich habe ihn jetzt einfach stellvertretend dafür genommen, als Contender nehme ich den Downtrade auf Wide Receiver einfach mit, versuche eine andere Gruppe zu stärken, versuche Picks zu kriegen, versuche einfach mein Roster zu verbessern und nehme es in Kauf, den besten Wide Receiver wegzugeben, auch wenn es natürlich geil ist, den zu haben und es ist ein schöner Luxus, aber im Prinzip bringt mir das nicht die Production und bindet zu viel Kapital, deswegen habe ich ihn jetzt hier genannt. Er ist auch mein Wide Receiver One immer noch im Dynasty Ranking, immer noch knapp vor AJ Brown, obwohl AJ Brown halt, ja, die für das nächste Jahr bessere Situation, glaube ich, hat sogar, aber trotzdem. Ja, ich nehme einfach den Downtrade hin und nehme einen anderen Wide Receiver und versuche dann noch was anderes zu verbessern.
Ja, dann habe ich gleich den nächsten aus genau der gleichen Kategorie, das wäre DK Metcalf.
Ja.
Also sehr es mir als Seattle-Fan wehtut, aber klar. Ja. Gleiche Gründe.
Ja, wunderbar. Das ist sehr, man merkt, das ist jetzt sehr prozessmäßig, die Sales von vorne bis hinten. Dann können wir das Ganze auch, ich weiß nicht, hast du einen Sell-Kandidaten auf Tight End? Weil das ist, da wird es wirklich schwierig irgendwie vielleicht, oder?
Ja, ich hab einen Sell-Kandidaten. Prominenten. Ja, und
das, also ich sehe schon kommen, dass es ein kleiner Cheat ist. ist das die Trey Lance Nummer jetzt?
Ja, quasi.
Ja, ja, okay, genau. Gut. Dann sag doch mal deinen Zellkandidaten.
Ja, Kyle Pitts. Ne?
Ja. Echt?
Ja, also ja. Kyle Pitts wird aktuell gedraftet, ich sag mal, als wüsste man sicher, dass er Kelce oder Waller wird. Und ich nehme halt als Contender all day one-on-one, also oder straight up Pitts gegen Waller. Also wahrscheinlich kann ich sogar mittlerweile schon noch ein bisschen was drauf bekommen, aber ja, wie gesagt, bei Pitts habe ich einfach die Unsicherheit, die Historie spricht einfach gegen ihn. Jetzt kann man natürlich sagen, aber das Talent spricht für ihn, würde ich auch nicht widersprechen, ist okay. Nur, ja, ich weiß halt einfach auch dann, wenn ich sage, okay, es ist der gleiche Spieler, talentmäßig, Waller oder Pitts, dann weiß ich halt, Waller ist halt die Nummer 1 in Las Vegas mit weitem Abstand und nicht die 3 im Passing Game. So, und
das ist easy. Ja. Ganz easy Entscheidung.
Dementsprechend, dann klar, dann kommt das Alter, es sind halt 8 Jahre dazwischen. Okay, fair, sehe ich ein. Ich nehme halt, oder das Risiko nehme ich aber gerne in Kauf, wenn ich weiß, was ich bekomme und dass ich mehr Production bekomme. Und deswegen nehme ich dann halt einen Spieler, der vielleicht noch 4 Jahre auf Top-Niveau produziert im Vergleich zu einem Spieler, der mutmaßlich vielleicht 10 Jahre auf Top-Niveau produziert, aber wer garantiert mir das, wer garantiert mir die Umstände, wer sagt mir, dass der Spieler überhaupt jemals so produziert, also dementsprechend für mich wäre das ein absoluter No-Brainer, hier dann als Contender Waller zu nehmen.
Ja, ja, ich bin da voll dabei. Kyle Pitts, ich meine, ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken in den alten Prospect-Trackern von auf NFL.com, da ist ja Lance Zierlein, der Filmgrades vergibt für die ganzen Spieler. Und da mal gucken, ob ich nicht auch noch einen Tight End rausfischen kann, der in der ersten Runde ging, der ähnliches Grade hatte wie er. Ich glaube, dass wir massiv überschätzen, ja, was der Spieler, also so der wird wirklich gedraftet, als wäre es sicher, dass er ein Top 5 Tight End zumindest wird. Und Vernon Davis, TJ Hockenson, Noah Fant, es gab so viele Tight Ends, die halt schon, die sind ja auch nicht schlecht, das ist alles okay, aber die sind alle nicht auf diesem Kittle, Kelce, Waller Niveau. Und wann gingen die jeweils in den Drafts? Und ich glaube, wir wissen über Tight Ends halt so wenig, wenn die aus dem College kommen. Ja, das wäre mir das Risiko überhaupt nicht wert, deswegen drafte ich ihn auch nirgendwo. Oder ich würde ihn ja draften, aber er geht zu früh. Und da ja, bin ich deswegen auch raus und würde ihn daher auch verkaufen.
Und ganz ehrlich mal die Frage in den Raum, und das habe ich mich halt auch schon öfter gefragt, gerade bei meinen ganzen Rookie-Drafts und sowas. Was ist das Value-Ceiling von Kyle Pitts? Was kann passieren oder wo kann er maximal genommen werden in Startup Drafts? Tight End Premium, Superflex. Ja. Ich würde sagen, wenn es ganz gut läuft und der eine super, super Saison spielt im ersten Jahr. Anfang zweite Runde.
Ja, also dafür muss er sogar wirklich abreißen. Also
genau.
Das ist das, was er vielleicht in seinem dritten Jahr dann schaffen kann. Dass du sagst, in der zweiten Saison hat er wirklich zerstört.
Genau, ich sag, das wäre jetzt ein absolutes Value Ceiling.
Ja. Ja, ja.
Ich glaube nicht, dass er die erste Runde jemals knacken kann. Überhaupt als Tight End.
Glaube ich auch nicht.
Sehe ich ihn überhaupt nicht.
Ja.
So, dementsprechend, alle anderen Spieler, die in der Range gehen, das heißt, die Quarterbacks, die 4 ersten, plus die beiden Running Backs, vielleicht sogar drei Running Backs. Könnten potenziell alles First-Round-Startup-Picks werden. Also könnten ein höheres Value erreichen. So, und ich glaube, dann stellt also und sind zum Teil halt auch noch sicherere Prospects, ne, für Fantasy. Dementsprechend weiß ich nicht. Also, ja, fällt mir.
Der mittlere Outcome. Schwer.
Bitte?
Der mittlere, also so der, so ein Median Outcome, wenn du anschaust, wenn du das so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen in so ein Diagramm zeigen würde mit so Signifikanzniveaus, wo du sagst, du weißt ja nicht genau, was passiert, aber es geht ja weit auseinander. Aber das Ceiling ist einfach gekappt, ja. Und wenn man ehrlich ist, was kann, also was jetzt hast du von diesem Top-Ding gesprochen. Was ist denn, wenn er jetzt hat so eine Hockenson Rookie-Season spielt? Wo geht er denn dann nächstes Jahr? Dann geht er an dem Spot, an dem er jetzt auch ging, glaube ich. Also vielleicht minimal höher, runter. Aber das, glaub, ja, oder sogar runter, ja, stimmt. Der, es kommt darauf an, was von ihm erwartet wird. Ja?
Genau, ich glaube, in der Vergangenheit gingen Rookie-Talents eigentlich nie runter im Value, also so hochgepickte. Mhm. Aber ich glaube schon, wenn die Leute endlich mal begreifen, dass das halt völliger Irrsinn ist, der da betrieben wird und dieser Hype einfach viel zu riesig ist, ich glaube schon, dass gerade jemand wie er im Value dann halt auch fallen kann und die Leute dann sagen, vielleicht nehme ich ihn doch nicht mehr in der dritten oder vierten Runde, sondern eher in der fünften oder sechsten und nehme da den Shot.
Ja.
Ja, also.
Ja, und ich glaube, gerade die ihn jetzt so an 1.04, 1.05 gern nehmen, ich weiß nicht, ob die wirklich die Erwartung haben, hey, ich erwarte jetzt von ihm 700 Yards. So, was eine gute Rookie-Saison wäre. Wirklich richtig gut. Richtig gute Rookie-Saison von einem Tight End. Aber wenn sie das dann bekommen, sind die dann happy? Weil da wird er halt, es ist halt kein relevanter Tight End wirklich für Fantasy.
Puh. Ich glaube, wir können, man kann Pitts nächste Offseason für ein Late First kaufen. Würde ich jetzt eine Wette eingehen auf jeden Fall.
Könnte gut passieren. Wir werden in einem Jahr schlauer sein.
Ja.
Aber ich sehe, das war wahrscheinlich der einzige Sell, oder? Oder hast du noch einen Petto? Das wäre jetzt krass.
Ich habe mir jetzt natürlich wieder die Frage bei Sell, man muss ihn auch verkaufen können. Ich habe mir jetzt noch John Smith und Hunter Henry aufgeschrieben. Ne? Natürlich sind das Sell-Kandidaten, aber jeder weiß, dass das halt ein Mess in New England ist. Weil einfach, ich glaube schon, dass die auch durchaus auf die gesamte Saison betrachtet werden, die durchaus auch ihren Value haben, auch für Fantasy. Und du weißt nie, wer glaube ich gerade.
Ja. Verstehe ich. Wer also gehe ich auch voll mit. Glaube ich, kriegst halt nicht mehr viel, das ist das einzige Problem. Und wer da ein bisschen nochmal auf einer anderen Ebene gehandelt wird zumindest, Titan 6 in Baltimore, der gute Mann, Mark Andrews, hat halt jetzt wirklich auch noch ordentlich Konkurrenz im Receiving Game bekommen. Wir haben das schon so tot diskutiert, die Baltimore Passing Attack ist nicht überzeugend und er ist eh schon immer sehr Big Play abhängig gewesen, hat die Touchdowns gebracht zum Top produzieren und da muss ich sagen, bevor ich für Mark Andrews wirklich was hinlegt, versuche ich halt von Mark Andrews hochzukommen in die Top-Riege oder ich gehe dann ganz raus und spiele mit irgendeiner anderen, und probiere es dann halt mit Firkser, Ertz und der ganzen Gefolgschaft.
Ja, kann ich verstehen. In der Vergangenheit war es so, ja, er hatte wenig Konkurrenz, aber er hat eigentlich immer seine Targets gesehen, auch bei einer hohen Effizienz. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass ein ungenauer Quarterback wie Lamar Jackson eher ein größeres Target braucht, ne? Wäre natürlich sehr spekulativ. Also ich will da gar nicht unbedingt widersprechen. Passt da eigentlich schon, was du sagst. Also, genau.
Ja, ich meine, er ist halt, das liest sich gut. Er war ja zum Beispiel jetzt letztes Jahr Titan 6 nach PPA. Er hat echt einen Rückschritt gemacht und er hat nicht das gezeigt, dass er auf die 2019er Saison nochmal ein bisschen was drauflegen konnte. Und die war halt, er hatte eh noch viele Touchdowns letztes Jahr, hat 700 Yards nur gefangen und so. Boah. Also, das ist halt wirklich, da ist halt einfach der Points per Game Rückstand auf die Großen schon für mich zu hoch, dass ich finde, oh, er ist dann doch noch ein bisschen zu viel wert.
Ja. Wobei ich auch nicht finde, dass er für einen Contender halt ein richtiger Sell ist, ne? Außer du bekommst einen der Top 3.
Ja, klar.
Das muss man immer sehen.
Natürlich dann wieder einen Running Back bekommen oder so. Das ist auch, bin ich völlig bei dir. Aber weißt, kriege ich nicht einen ähnlichen, kriege ich nicht ähnliche Production, wenn ich so einen Mix spiele, streamermäßig aus den ganzen Buy-Kandidaten, die wir hier für nichts gesagt haben, Jared Cook und eben Firkser und ein Ertz und so, die kannst du ja so zusammensammeln und dann verkaufst du halt Andrews und holst ja was anderes.
Ja, ich verstehe deinen Ansatz.
Das wäre dann eher meine, ja, genau. Ja, top.
Gut, okay. Dann haben wir's.
Dann sind wir durch. Ist es doch ziemlich lang geworden, siehst du. Aber Contender, es hat uns dann auch gepackt und ja, Spaß gemacht. Freut mich.
Auf jeden Fall.
Und nächste Woche dann wahrscheinlich nochmal hier für gerade die Buy- und Sell-Kandidaten für die Leute, die im Rebuild sich befinden. Und ansonsten haben wir am Wochenende unsere Drafts in der JIT. Denkt, da wird auch irgendwie was kommen. Wir haben uns jetzt, wir wollten ja ursprünglich live kommentieren. Das muss jetzt leider ins Wasser fallen, weil ich kurzfristig am Wochenende nicht verfügbar bin. Tut mir leid an der Stelle. Gerade weil dieses geile Ligenformat das schon auch verdient hat. Aber wir würdigen es trotzdem und irgendwie in einer Podcast-Form als Bonusfolge vermutlich. Und ja, ansonsten darf ich dir nochmal das Wort übergeben. Du kannst nochmal uns marketingmäßig anpreisen, wie immer ganz am Ende der Folge, wo jeder schon ausmacht. Aber ist doch egal, wir machen das trotzdem so.
Überskippen, ne? ja, genau. ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne folgen. At DynastyFlow mit PH auf Twitter. Dann dem at 49erFlow und mir at Phil81190. Genau, folgt uns da gerne. Und ja, lasst uns Feedback da per DM oder lasst uns bei iTunes oder bei Apple gerne auch eine Review. Genau, das war es eigentlich schon.
Sehr cool. Auf jeden Fall. Und schon mal kleiner Anteaser. Ich habe gehört, in irgendeinem Podcast bist du auch mal zu Gast die nächste Zeit.
Genau.
Da freue ich mich.
Genau. Da gibt es dann nächste Woche etwas mehr zu. Genau. Dann wird verraten, wo.
Sehr geil. Cool. Super. Dann wünsche ich dir was. Schönen Abend noch und wir hören uns dann wieder nächste Woche.
Ja, ciao.
Bis dann, ciao.